gesungen. Das ist schön. Also wir haben jetzt so ein paar Worte. Aber vielleicht möchtest du den Herrn preisen mit einem Zeugnis, mit irgendeiner Erfahrung. Sag hier, Herr, das gebe ich dir wieder zurück. Das ist mir geschenkt worden und ich möchte deine Gabe, die du mir gegeben hast, dir wieder ein Stück zurückgeben. Hier, Herr, ich preise dich. Und der, wer Gott, derjenige, der Gott lobt und preist, dem öffnet Gott die Bahn, dem macht er den Weg frei. Viele Gotteskinder, die treten auf der Stelle. Unser Thema ist ja, gestern und vorgestern war ja und heute Morgen noch, vermehre deinen Glauben. Die treten auf der Stelle, warum? Weil sie Gott nicht preisen. Der Mensch, der Gott nicht preist, tritt auf der Stelle. Der zertrampelt die Geschenke, die er hat, die Gott ihm gegeben hat. Wir müssen sie bekannt machen, proklamieren, verkündigen, ausposaunen, hinauspfeifen, hinausblasen oder was es auch immer ist. Und dann heißt es, und dann wird Gott zeigen, seinen Heilsweg. Kriegst noch mehr. Also der, wo Gott preist. Jemand, der Dankeschön sagt. Weißt du, das hat so gut geklungen. Dankeschön. Du gibst wieder was. Also wer Dank opfert, der preist mich und ich zeige ihm den Weg des Lebens. Also Danke sagen. Heute Morgen möchten wir Danke sagen. Ich habe abgeschafft für jetzt, wir haben ein halbes Jahr in diesem Gebetskorb immer unser Anliegen reingeworfen. So, und jetzt möchten wir auf Empfang gehen. Jetzt möchten wir erleben. Das nächste halbe Jahr will ich Zeugnisse hören. Von Taten Gottes, die Gott getan hat. Die Dinge müssen ja irgendwo aufgeben. Es ist wichtig, eine Zeit der Saat, dass wir reinlegen. Halbes Jahr lang haben wir ausgesät. Und jetzt möchten wir ein halbes Jahr lang zugucken, wie es wächst. Und dann im nächsten halben Jahr, dann wollen wir sehen, wie wir die volle Ernte einbringen. Gestern war ja da auch der Gedanke, zuerst ist Grashalm, zuerst das Samenkorn, wird in die Erde gelegt, dann kommt ein Grashalm und dann kommt die Ehre und dann volles Korn. So, und volle Körner, die kommen nachher noch. Manchmal schneller, manchmal etwas langsamer. Aber die kommen. Jetzt wollen wir Grashalme sehen. Es wächst. Da tut sich was. Und heute Morgen, wenn du Zeugnis gibst, berichtest du und erzählst du, es tut sich was. So, ich gebe Gelegenheit zum Zeugnis geben. Bei 3 fange ich erst an. Wo sind Personen, die Zeugnis haben? Also es tut sich was. 3-mal, okay, vielleicht auch 5-mal. Es könnte auch besser sein, wenn es 5 ist. Das klingt besser, ist eine gute Zahl. 5, eine Handvoll. So, es tut sich was. Wie viel haben wir jetzt? 4. Noch vielleicht eine Person, bei wem tut sich auch was? Oder hat sich was getan? Nicht nur es tut sich was, sondern es hat sich was getan. Irgendjemand, der ein Zeugnis hat, muss nicht von heute Morgen sein. Es kann von gestern und vorgestern sein. So, jetzt sind wir 5, jetzt fangen wir an. Kommst du ein bisschen näher.
Ich habe heute Morgen einfach beim Beten so stark die Gegenwart Gottes empfunden und also mir sind nur die Tränen gelaufen und ich war so glücklich. Ich habe gedacht, meine Güte, was soll ich denn? Ich muss mit diesem Glück machen. Und dann habe ich einen so schönen Gedanken gekriegt, der mich noch glücklicher gemacht hat. Da habe ich irgendwie, als ich unterwegs war und immer nur so, ich konnte Gott nur noch loben und preisen, da habe ich so ein kleines Kind getroffen und dachte irgendwie, meine Güte, jetzt hätte ich so gerne was ich dem Kind schenken würde. Und in dem Moment war mir ganz klar, dass ich irgendwie ein Geschenk kaufen soll einer Person, die ich noch nicht kenne und die Gott mir zeigen möge und dass ich ihr einfach sagen kann, dass Gott sie ganz so lieb hat. Also irgendwie, glaube ich, muss ich das heute machen.
Tafel Schokolade.
Also ich habe 2 Sachen. Mir wurde im Laufe des Jahres mal, als du mit mir gebetet hast, gesagt, ich werde Freude haben. Aber nicht wahr. Im Gegenteil. Immer Negatives. Und jetzt habe ich solche Freude, Dinge zu machen, die ich gar nicht gedacht hätte zu machen. Und dann die zweite Sache ist, ich brauchte für meine Heizkosten 500 Mark. Es war sehr schwer. Das Sozialamt war nicht ganz davon angetan, aber siehe da, ich habe die 500 Mark bekommen auf einen anderen Weg und ich freue mich, dass ich das alles so bezahlen kann.
Die Berliner Zeitung hat es bezahlt oder Berliner Rundfunk?
Ja, und da bin ich sehr dankbar für, denn ich habe wirklich da Schwierigkeiten gehabt.
Amen. Praise Gott. Also wenn das Sozialamt nicht zahlt, zahlt Berliner Rundfunk. Ja, wurde angerufen, wurde gefragt, was sie braucht und wurde bezahlt. Ja, irgendjemand hat hingeschrieben und weißt du, wie manchmal Gott arbeitet und dann, ja, sie braucht Hilfe und dann, was kann ich für sie tun? Also Gott kann auch da Wunder wirken und noch in diesem alten Jahr die Freude. Also nicht, wir wollen also im alten Jahr noch die Freude erleben, nicht erst im neuen Jahr. Haben wir noch andere Sachen fürs neue Jahr?
Also ich möchte erzählen, ich habe am Donnerstag, wo der Bruder Joshua da war, noch eingeladen. Ich stand also bei Karlstadt, habe zu Hause Rollchen gedreht und die Einladung da eingewickelt und einen Bonbon dran gewickelt mit ein schönes Leifchenband drum. Und dann stand ich also da und habe eingeladen und die Leute haben das voller Freude genommen. Da hat einfach mein Herz gejubelt.
Für Gott arbeitet, kriegt man Freude. Amen. Das weiß ich, kenne ich aus Erfahrung. Ich kann dich gut verstehen.
Ich habe drei Dinge, wo ich Gott danken möchte. Zuerst hat gestern die Nori angerufen. Sie hatte hier ein Gebetsanliegen bekannt gegeben für ihre Schwester, die arbeitslos ist, dass sie eine Anstellung bekommt. Und jetzt hat sie gestern...
Eine mongolische Schwester.
Sie hatte das hier gesagt, als Bruder Joshua hier war. Es hat sie gestern voll Freude angerufen. Ihre Schwester hat eine Green Card bekommen für Amerika und kann mit ihrer ganzen Familie dort arbeiten. Das ist das erste Mal Dankeschön. Dann möchte ich Dankeschön sagen. Vor zwei Tagen hat Johannes hier gepredigt von diesem Boot, wo Jesus im Boot war und die Jünger haben ihn geweckt, weil der Sturm kam und sie wären sonst, sie haben das Gefühl, sie würden untergehen. Aber sie könnten ja gar nicht untergehen, weil doch Jesus im Boot war. Und da ist mir groß geworden, als ich im Mai die Operation hatte, die Nacht vorher, bin ich runtergegangen, noch im Morgenmantel in die Kapelle rübergegangen und habe in der Bibel gelesen und da stand geschrieben, der Geist Gottes wohnt in euch. Und mit diesem Gewissheit bin ich damals in die Operation gegangen, weil ich genau dieses, was Petrus erlebt habe oder was die Jünger erlebt haben, ich wusste, der Heilige Geist wohnt in mir. Und dann kann es nichts schief gehen, wenn der Heilige Geist in mir wohnt. Dafür möchte ich einfach Gott Dank sagen, dass er noch der gleiche ist. Wie damals in dem Boot war er dabei und genauso ist er auch jetzt dabei. Und ich habe keine Angst gehabt, dann kurz vor der Operation. Ich habe immer im Heiligen Geist in Sohn gebetet und auch nachher. Und ich bin seitdem ohne Schmerzen. Dafür preise ich Gott. Und jetzt kommt aber noch das Dritte. Ist was ganz Frisches. Ich hatte ja die letzten 8 Tage so Grippe und konnte nicht die Päckchen machen für die Enkelkinder, wie ich sonst immer so gemacht hatte. Und ich hatte die Sachen noch nicht alle zusammen und war so ein bisschen ganz traurig. Und es ging einfach nicht. Ich hatte so Fieber. Und während ich so drüber nachgedacht hatte, bekam ich einen Anruf. Und da sagt so eine Oma aus Dublin, Thüringen, Thüringer Wald wohnt die und sagte, ich habe für dich gebetet und du sollst dir mit deinen Enkelkindern keine Sorgen machen, sondern du sollst für deine Enkelkinder beten und sie segnen. Das soll ich dir sagen. Ich war ganz baff, weil ich in dem Moment mir wirklich Sorgen gemacht habe, wie ich das auf die Reihe kriege. Und dann habe ich mich so drüber gefreut und dann bin ich mitten in der Nacht, so um 3 Uhr, ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich den ganzen Tag im Bett war mit der Grippe da, bin ich raus und an meinen Computer hin und habe ich noch so alte Urkunden, die haben wir schon jahrelang bei uns im Schreibtisch gefunden und habe für alle meine Kinder, Enkelkinder einen Segensspruch geschrieben. Und dabei habe ich so die Gegenwart des Heiligen Geistes gespürt und darüber möchte ich einfach Gott preisen. Wenn jemand noch keine Idee hat, in der Bibel gibt uns das Recht zu segnen. Und zwar der Segen, der geht immer, ist noch ein bisschen leere, Johannes, ja. Der Segen, der geht immer von oben nach unten. Das heißt, nicht die Kinder können die Eltern segnen, sondern die Eltern segnen die Kinder. Die Kinder segnen, also der Segen geht immer von oben nach unten. Segen fließt nie rückwärts, sondern immer von oben nach unten. Und alle Eltern oder wenn du jüngere Geschwister hast, die jünger sind als du, oder Kinder, oder kranke Leute betreust, die selber nicht mehr, wo man so sagen, die dich nicht segnen können. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, an Weihnachten Menschen zu segnen. Und dazu haben wir die Aufgabe, das Recht und die Pflicht.
Dankeschön. Auch Arbeitnehmer, wenn du Arbeitgeber bist, kannst auch segnen.
Also ich wollte eigentlich so ein bisschen Bilanz ziehen, weil ich eigentlich seit halben Jahr so, oder besser gesagt seit 10 Monaten hier in der Gemeinde bin, ja. Und eigentlich alle meine Wünsche, die ich in diesem Kopf habe, sind natürlich in Erfüllung gegangen, ja. Und ich muss hier was ich natürlich als Zeugnis geben muss, ich bin hier gekommen als, sagen wir mal, kranke, arbeitslose Frau. Nach einer Woche habe ich Arbeit bekommen, wurde geheilt, ja, und habe noch ein Kind, das unterentwickelt war und hatte Entwicklungsrückstände, also ohne Aufsichten auf Heilung. Sämtliche Therapien, die nur in Wege von den Ärzten geleitet worden sind, eigentlich haben keine Erfolge gegeben, ja. Und jetzt, mein Kind macht sich sehr gut in der Schule, ja. Und geschweige schon davon, dass mein Job ist noch besser bezahlt, als er vorher war, ja. Und ja, und ich muss sagen, seitdem ich hier bin, eigentlich geht es mir so gut, dass ich eigentlich muss nur alle Leute dazu ermutigen, hierher zu kommen und Gott loben und preisen und sich immer bedanken, ja, und wirklich unseren Pastor als Vater betrachten und Pastor seine Frau. Ich kann mich noch an ihre erste Rede zu mir erinnern, ja. Ich habe sie so ein bisschen mit Verzweiflung angehört und habe gedacht, aber ich dachte, na, probier mal, die Frau sieht ja ganz gut aus und ganz nett, ja, und ganz richtig so mutterlich, ne, und habe gedacht, probier mal, na, komm doch hin. Eigentlich passiert es ja nicht, ja, und wollte mich eigentlich heute dafür alles bedanken, vor allem beim Gott, ja.
Also du siehst, dieser Gebetskorb ist nicht umsonst, und gleich schon eine Woche danach hat es gewirkt und funktioniert. Lob und Dank, und das ist eine gute Arbeit. Komm, ein bisschen.
Ich hatte ja, wie üblich, an meinem Mantel das Blitzerschild, war ich gestern auf dem U-Bahnhof, da kommt einer von der U-Bahn und sagt, sagen Sie mal, was heißt das? Ich sage, das heißt Jesus, und ich liebe auch den Herrn Jesus. Und wir müssen zum Herrn Jesus beten. Er nickte dann. Ich sage, aber die wenigsten glauben doch an ihn. Ja, sagt er leider. Und dann wollte ich noch sagen, ich habe für meinen Sohn, der ist ja so krank, im Korb gelegt. Und ich sage, Udo, du musst aus Glauben am Herrn Jesus nicht. Ich sage, dass du darüber lachst. Sagt meine Schwiegertochter, er lästert nicht mehr und sagt auch nie mehr ein schlechtes Wort. Ich sage, da muss der Herr Jesus weiter in ihm wirken. So, und dann wollte ich sagen, als der Joshua hier war, wenn er gebetet hat, gab er immer so einen Schubs am Kopf. Nee, denke ich, ich habe sowieso mit dem Nacken zu tun, dann kann ich nachher gar nicht mehr den Kopf bewegen. Und da bin ich immer nicht vorgegangen. Letzten Tag ging ich vor und ich kriegte auch so einen Schubs. Ich hatte vorher 2 Wochen lang Rückenschmerzen, war beim Arzt, der hat mir Salbe gegeben. Und es wurde nicht besser, nachts starben mir die Arme ab. Und da kriegte ich den Schubs und die Rückenschmerzen sind weg. Danke Gott.
Manchmal muss Gott Gewalt oder so Rosskur machen. Okay. Aber du siehst, wichtig ist, dass die Ergebnisse positiv sind. Und das ist das Wichtigste. Egal was es ist, egal wie die Dinge zustande gekommen sind, wichtig ist, dass die Ergebnisse positiv sind. Okay, wir wollen jetzt noch ein Opfer aufnehmen. Gott möge uns auch da segnen. Ich möchte an dieser Stelle auch allen Dankeschön sagen, die uns Weihnachtsgeld gegeben auf eine andere Art und Weise, nicht über das Finanzamt, sondern unter das Finanzamt. Und ich danke allen, die hier einfach auch mitgetragen haben, und ich freue mich und bin dankbar für jede Gabe. Heute Morgen wollen wir unser Opfer zusammen aufnehmen im Namen des Herrn Jesus, und Gott möge uns alle reichlich segnen. Wir stehen auf und wir bitten um Segen. Wir bitten um Beistand. Wir bitten um Kraft und Gnade Gottes. Herr, wir möchten auch heute Morgen wieder unsere Gaben dir geben. Und wir möchten nicht mit leeren Händen vor dir sitzen, Herr, sondern wir möchten zuerst einmal dir was geben, bevor du uns etwas gibst. Herr, wir möchten dich beschenken, bevor du uns beschenkst. Wir möchten unseren Glauben mehren, Herr. Wir möchten unseren Glauben in Aktion bringen, in die Tat. Und wir haben gehört in diesen Tagen, Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Herr, wir wollen Täter des Wortes werden, und zwar auf allen Bereichen des Lebens. Wir wollen nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter. Und bitte mach uns zu Tätern heute Morgen, Herr, zu Glaubenshelden, zu Väter und Mütter in Christus. Amen. Dankeschön. Heute Morgen, bevor ich predige, möchte ich noch etwas tun. Ich möchte noch beten. Und zwar, einige unserer Geschwister sind krank. Die haben sich so aufgeopfert für die Evangelisation, waren Abend für Abend da und so weiter. Und dann sind sie angesteckt worden von einer Grippe. Wir nehmen Platz. Noch einen Augenblick. Und wir möchten ernstlich beten. Und ich möchte den Geist Grippegeist binden im Namen Jesu. Und wir wollen es nicht annehmen. Wir haben ja Weihnachten. Uwe muss singen. Seine Stimme spannt nicht so richtig, hat er mir heute Morgen gesagt. So, und wir haben Probleme mit in dieser kalten Jahreszeit, was es auch immer ist, woher das auch immer herkommt, interessiert mich nicht. Wie war es im Namen Jesu, die Krankheitsmächte, die ganzen Grippen, Viren, Bazillen und was es auch ist, zurück im Namen des Herrn Jesus. Und alle, die krank sind, die sollen heute Morgen spüren, dass jetzt in diesen Momenten für sie gebetet wird und dass plötzlich so Druck weg ist, die Lunge frei wird, die Lunge entschleimt oder was es auch immer ist, befreit wird und dass sie richtig durchatmen und nicht mehr die ganze Husterei soll aufhören, sondern Lobgesänge und Preis und Ehre und Anbetung soll aus unseren Herzen und aus unserer Lunge hervorquillen. So, Vater, im Jesu Namen kommen wir nochmals ganz neu zu dir und in diesen Augenblicken zeigst du mir, wir wollen den Geist der Grippe binden und wir binden über alle Gotteskinder, die hier zu uns gehören und irgendwo krank sind, irgendwo sich angesteckt haben oder sich erkältet haben, irgendwo unvorsichtig waren, irgendwo gesündigt haben, vielleicht irgendwie dem Körper gegenüber. Herr, du vergibst uns unsere Sünden und wir kommen jetzt in Jesu Namen zu dir, Vater, und bitten dich, heile jetzt alle Gotteskinder, die zu uns gehören, die krank sind, und richte sie wieder auf. Ich danke dir, Herr Jesus, dass dieser Grippedämon keine Macht hat auf die Kinder Gottes. Halleluja, Halleluja. Ich preise dich, Jesus. Und ich rühme dich, Jesus, und ich danke dir, Herr Jesus, für freie Lungen. Lungen, die frei atmen, die tief atmen können, die gut durchatmen können. Ich danke dir für Heilung der Lunge, für Heilung des ganzen Halstraktes. Und ich preise dich, Herr Jesus, jetzt Gesundheit in die Leiber deiner Kinder einzieht. Gesundheit und Stärke, Herr. Und du bist stärker als jede Bazille, jede Virus. Du bist stärker als alles, Herr. Und deshalb deine Kraft überwindet das. Ich danke dir, Herr, und preise dich und rühme dich. Halleluja. Und wir sagen zusammen Amen. Amen. Praise Gott. Und jetzt lasst uns beste Gesundheit erfreuen. Egal was es ist, wir wollen Krankheit nicht annehmen. Indem wir uns sagen, ja, wir müssen jetzt zum Arzt gehen und wir müssen das machen und so weiter. Gewiss, wir müssen vielleicht manchmal. Aber wenn wir es nicht annehmen, Annahme verweigert. Versuch noch einmal. Annahme verweigert. Und noch einmal, lerne in deinem Leben immer wieder die Post zurückzuschicken. Annahme verweigert. Zahl nicht nur ein Porto drauf. Nein, zurück, durchstreichen, an Absender zurück. An den Teufel zurück, an Krankenhaus zurück, an was weiß ich, an diesem ganzen Herd, wo das herkommt, zurück. Und selbst wenn es nicht anders geht, zurück an die Hölle. Wenn es keine andere Adresse gibt, zurück an die Hölle. Dort gehören die Krankheiten, dort gehören alle Schwachheiten hin in den Abgrund. Heute Morgen ist mein Thema, wachse im Glauben oder vermehre deinen Glauben. Und dazu möchte ich heute Morgen ein paar Bibelstellen lesen aus dem 2. Thessalonicher Brief. Lese ich von Vers 3, Kapitel 1, 2. Thessalonicher, Vers 3 und folgende Verse. Wir müssen euretwegen immer danken. Paulus ist stolz auf die Thessalonicher hier, was sie alles so geleistet haben, wie sie sich entwickelt haben. Und er sagt, immer wieder müssen wir, wenn wir an euch denken, dankbar sein. Denn euer Glaube wächst, die gegenseitige Liebe bei euch allen nimmt zu. Wir können in den Gemeinden Gottes mit Stolz auf euch hinweisen, weil ihr im Glauben standhaft bleibt bei aller Verfolgung und Bedrängnis, die ihr zu ertragen habt. Also der Glaube wächst, gegenseitige Liebe wächst. Wenn kein Glaube da ist, gibt es auch keine gegenseitige Liebe. Also eins schließt das andere aus. Und ihr wisst ja, Jesus sagt, wenn er wiederkommen wird, meint ihr, dass das Menschensohn Glauben finden wird. Und wenn er keinen Glauben findet, findet er auch keine Liebe, findet keinen Überwinder, Menschen, die überwinden und so weiter. Aber wir können stolz sein, sagt Paulus über die Thessalonicher. Ihr seid standhaft im Glauben. Also erobere das Land und gewinne noch was Neues dazu. Bleib standhaft und gewinne was Neues dazu. Ihr seid standhaft bei aller Verfolgung und aller Bedrängnis, die ihr zu ertragen habt. Dies ist ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Ihr sollt ja des Reiches Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet. Denn es entspricht der Gerechtigkeit Gottes, denen mit Bedrängnis zu vergelten, die euch bedrängen. Euch aber, den Bedrängten, zusammen mit uns Ruhe zu schenken, wenn Jesus der Herr sich vom Himmel her offenbart mit seinen mächtigen Engeln. In diesem lodernden Feuer, das ist Weltgericht und Ende. Und da wird sich herausstellen, wozu der Glaube nützlich war. Vielleicht sagst du heute Morgen, was soll mein Glaube? Was bringt es mir? Im Augenblick weiß es noch nicht.
im Augenblick, vielleicht geht es bei dir nicht so schnell, in dein Anliegen in den Korb gelegt, eine Woche später schon alles wunderbar gemacht. Vielleicht siehst du diese Endergebnisse noch nicht, aber das Ende kommt. Und das Ende der Kinder Gottes wird immer herrlich sein. Halleluja. Das ist eine gute Botschaft, die ich habe. Das ist Evangelium. Das Ende wird immer herrlich sein. Ihr werdet sehen, die Bedrängten, die werden aus dem Bedrängnis herauskommen. Die Bedrückten, die werden befreit. So, ich lese jetzt weiter hier. In Kapitel 1 über die Vergeltung. Gott wird vergelten. Gott ist ein Vergelter. Deshalb heißt es auch in der Bibel immer wieder, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir an dem Glauben arbeiten. Vermehre deinen Glauben. Wir wollen aus diesem bisschen Glauben, das wir haben, so groß wie ein Senfkorn, wir wollen es multiplizieren, vermehren, alles durchsetzen, wie Sauerteig, alles durchwirken, einfach gären lassen. Dass die Kraft des Evangeliums gären lassen in unserer Mitte. Wenn er an jenem Tag, Vers 10, kommt, um inmitten seiner Heiligen gefeiert und im Kreis aller derer bewundert zu werden, die den Glauben angenommen haben. Auch bei euch, ja, unser Zeugnis hat Glauben gefunden. Also, das Zeugnis hat Glauben gefunden. Bei euch, also das Zeugnis des Apostel Paulus, hat Glauben bei den Thessalonichern gefunden. Also nicht nur ihr Glaube, sondern sie haben auch den Glauben anderer bekommen. Dein Leben ist viel zu kurz, um alle Glaubenserfahrungen zu machen, die ein Mensch je machen kann. Stell mal vor, hier diese dicke Bibel. Wenn du all diese Glaubenserfahrungen der Glaubenshelden machen würdest, müsstest du 965 Jahre alt sein und werden. Kannst ja gar nicht. Aber du kannst all diese Glaubenserfahrungen, die die Menschen gemacht haben, annehmen als deine Glaubenserfahrungen. Denn es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. So, und lerne heute Morgen, den Glauben anzunehmen, den Glauben anderer anzunehmen, der Glauben derer, die heute Morgen Zeugnis gegeben haben, diesen Glauben anzunehmen und sagen, Herr, so wie die das gemacht haben, so möchte ich es auch machen. Und das, was du denen schenken konntest, kannst auch mir schenken. Ich werde nicht vergessen, ich predige über den Heiligen Geist irgendwie so in einem Gottesdienst. Ich weiß gar nicht, wie ich auf dieses Thema Heiliger Geist zu sprechen gekommen bin, obwohl es an diesem Abend nicht mein Thema war. Es war eine Evangelisationsversammlung. Aber ich kam irgendwie auf das Thema Heiliger Geist zu sprechen. Und plötzlich von hinten steht so ein halber Riese auf und schwenkt die Bibel und geht so nach vorne. Denke ich, Angriff ist die beste Waffe. Ich wusste ja gar nicht, was der vorhat. Mitten im Gottesdienst, mitten der Predigt, springt er auf und geht nach vorne, schwenkt die Bibel. Ich dachte, ich gehe lieber ihm entgegen, dann habe ich mitten auf dem halben Weg, treffen wir uns. So, und dann stehe ich vor ihm und dann habe ich gemerkt, der will was Gutes. Er sagt, lieber Gott, gib mir das, was hier in deinem Wort geschrieben steht. Gib mir den Heiligen Geist. Und ich legte die Hände auf und der Manfred Lieb, so hieß dieser gute Riese damals, Manfred Lieb empfängt den Heiligen Geist und redet in Zungen und seine Bibel flattert da oben. Da war so ein kleines Bürschle, der war schmächtig, also wie David und Goliath zusammen, beide sein Diakon. Er war Stadtmissionar, dieser Manfred Lieb, empfängt den Heiligen Geist und dann kommt der Diakon und sagt, lieber Gott, was du dem Herrn Lieb schenken konntest, kannst du auch mir geben, ich möchte auch den Heiligen Geist haben. Und so stand schon eine ganze Reihe anschließend. Einer macht irgendwo den Anfang. Einer bricht das Eis und andere schließen sich an und sagen, das, was du denen geben konntest, das kannst du auch anderen geben. Das, was der liebe Gott einmal machen konnte, oder zweimal, aber eigentlich alle Wunder in der Bibel sind nur einmal berichtet in der Regel. Und das, was der liebe Gott einmal einen Menschen schenken konnte, das kann er zwei Menschen schenken, drei Menschen schenken, 10 Menschen, 100 Menschen, 1000 Menschen, Millionen von Menschen kann er schenken. Denn das, was er einmal kann, wenn wir das Patent haben, einmal eine Entdeckung gemacht haben, vermehre deinen Glauben, einmal ein Licht aufgegangen ist, einmal die Formel beherrschen, einmal die Handfertigkeit beherrschen, dann können wir das x-mal multiplizieren und multiplizieren und weitermachen. Deshalb ist es das erste Mal, der Anfang ist sehr, sehr wichtig. Deshalb in der Bibel heißt es von Ephratas war der Erste in Asien. Der Erste in Asien, der gläubig geworden ist. Weißt du, die Ersten sind immer Eisbrecher. Der Erste, der nach vorne kommt. Weißt du, wenn einer schon vorne steht, kommen die anderen von selbst. Aber bis einer vorne steht, wer möchte kommen? Wer hat ein Anliegen? Wer braucht den Herrn? Und so weiter. Aber wenn der Erste einmal vorne ist, ist das Eis gebrochen. Und Gott segnet ganz besonders die Ersten. Deshalb, wie vermehre ich meinen Glauben? Wir sollten nicht auf die lange Bank warten. Ich komme auch noch. Meistens fährt bei vielen der Zug ab. Und ist zu spät. Wenn der Ruf kommt, wenn Gott segnet, wenn Gott wirkt, dann solltest du gleich als Erster sein, immer der ins Wasser springt. Der als Erster, der dabei ist, egal was jetzt passiert, ich will der Erste sein, denn der Erste bekommt immer den doppelten Segen. Weißt du, die Erstgeburt ist von Gott besonders gesegnet. Es ist Gott geweiht, denn bis so das erste Kind zur Welt kommt und so weiter, ist ein ganz großer Kampf für die Mutter. Und ja, dass nachher die anderen Kinder, die kommen schon etwas leichter und etwas einfacher. Auch das erste Kind. Deshalb ist die Erstgeburt in der Bibel heilig dem Herrn. Alle Erstgeburt, auch im Glauben. So, der Erste in der Familie. Weißt du, was für ein großer Segen ist, der erste Gläubige in der Familie? Alle sind Heiden, Gottlose und Dahingegebene. Und du bist der erste Gläubige in der Familie. Du bist ein Eisbrecher. Und seitdem du gläubig bist in deiner Familie, ist deine Familie nicht mehr dieselbe. Da gärt es, da rumort es. Du sagst, ja, meine Zeit, was ist los? Wäre ich bloß kein Christ geworden. Manche denken so, wäre ich bloß kein Christ geworden. Aber das ist gut, das ist nämlich, jetzt beginnt dieser Sauerteig zu arbeiten. Und weißt du, wie Sauerteig arbeitet? Es durchsetzt sich immer mehr und geht immer weiter. Vielleicht ist doch was Wahres dran, vielleicht funktioniert es, vielleicht stimmt es und dergleichen. Vermehre deinen Glauben. Überall, wo wir hinkommen, sagt Paulus von den Thessalonichern, rühmen wir euren Glauben. Wir sind stolz auf euch. Kann Gott stolz auf dich sein? Können Christen stolz auf dich sein? Kann deine Familie stolz auf dich sein? Ich habe jemanden, der für mich betet und beten kann. Ich habe irgendwo gehört, da gab es drunter und drüber ein Chaos. Da wurde plötzlich gefragt, ist hier jemand, der beten kann? Was für ein Geschenk ist. Vielleicht hat man es nie gemerkt, dass Beten notwendig ist. Aber dann ist hier jemand, der beten kann. Der glauben kann. Ihr habt unseren Glauben angenommen. Ihr habt schon Glauben, ihr seid schon gut, aber ihr habt was dazu gewonnen. Okay, heute Morgen vermehre deinen Glauben, steigere deinen Glauben, bleib nicht stehen. Wenn du so einen Sportler anschaust, der Sportler trainiert und trainiert und trainiert seine Leistung, bis er schließlich olympiareif wird. Und du und ich, wir müssen olympiareif werden. Trainierst du für die Olympiade? Für die himmlische Olympiade meine ich. Dein Glauben, heute Morgen, ich fordere dich heraus, trainiere für die himmlische Olympiade. Es wird ein Tag kommen, wo nur durchtrainierte Sportler, Heilige, vor dem Thron Gottes zugelassen werden, die wirklich fähig sind. Und dann, wer da läuft, und nicht jeder, der da läuft und rennt, wird gekrönt, sondern der erfolgreich läuft, wird gekrönt und bekommt den Siegespreis. So steht es in der Bibel. Also für die himmlische Olympiade trainierst du jetzt schon hier. Schulen trainieren irgendwo im Kleinen. Wir müssen im Kleinen, mit dem Training müssen wir zu Hause, im Schlafzimmer vielleicht anfangen. Da trainieren wir. Morgens, wenn wir aufstehen und den ganzen Tag über wird trainiert. Jede freie Minute wird genutzt. Einfach zum Training für diesen Sieg. Jede freie Minute. Nicht das, was du während der Arbeitszeit machst, ist ausschlaggebend, sondern was du in der Freizeit machst. Dein Glaube, wie verhält es sich in der Freizeit? Wir wollen trainieren mit unserem Glauben. Wenn du im Loch irgendwo drin steckst, dann siehst du vielleicht 2, 3 Sterne und nicht mehr. Da siehst du nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber je höher du hinaufkommst, desto klarer ist die Luft. Übersicht. Presbyter. Menschen, die Übersicht haben, die über sich selbst hinausgewachsen sind, mache meinen Glauben groß. Du musst dich von der Erde losreißen, von den alltäglichen bürgerlichen Kleinkram. Du weißt gar nicht, wie du mit dem bürgerlichen Kleinkram verwickelt bist. Das müssen wir. Wir müssen kochen, wir müssen Zähne putzen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Weißt du, lauter Kleinigkeiten. Der Teufel versteht dich, mit Kleinigkeiten zu fesseln. Und für das Wichtigste, für das Ernste in deinem Leben bleibt dir keine Zeit mehr übrig. Wie viel Zeit bleibt dir nachher noch nach der ganzen getanen Arbeit für Gott und Glauben und Meditation und Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Gemeinschaft mit den erlösten Gotteskindern? Wie viel bleibt dir da noch übrig? Der versucht uns zu beschäftigen. Ich habe eines festgestellt, wer nicht für Gott arbeitet, den beschäftigt der Teufel. Das hat mir viel zu denken gegeben. Wer nicht für Gott arbeitet, den beschäftigt der Teufel. Und das ist eine Wahrheit. Mein Glaube wird ruiniert, wenn ich für Gott nicht arbeite. Deshalb, Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Willst du im Glauben wachsen? Hast du Interesse daran? Gestern haben wir gesagt, der Wunsch ist wichtig. Also reiß mich von der Erde los, mache meinen Glauben groß. Wachstum im Glauben ist wie bei einem Bergsteiger. Weißt du, mit Stöckelschuhen und feinen Ledersohlen kommst du nicht auf den Gipfel. Rutschst unterwegs aus oder brichst dir die Haxen. Aber wenn du wirklich Profil unter den Schuhen hast, richtig Bergsteigerschuhen hast und du brauchst Profil unter deinen Schuhen, um an einem Gipfel zu kommen, mit Ledersohlen kommst du nicht hoch ins Hochgebirge. Du wirst vielleicht gar nicht zugelassen. Du wirst unterwegs noch abgefangen und gesagt, bitte gehen Sie mit diesen Sonntagsschuhen nach Hause. Du brauchst Profil an deinen Schuhen. Und weißt du, was das für mich bedeutet? Profil? Profil an meinen Schuhen unten, meine Sohlen? Wie sind meine Fußsohlen? Wie bin ich gegründet? Bin ich wirklich im Wort Gottes gegründet? Hab ich Profil? Oder scheine ich nur so, dass ich Profil hätte? Stöckelschuhe sind auch Profil, bloß falsch ausgelegt. So, falsch geformt. Habe ich Profil. Das Wort Gottes gibt unserem Leben Profil, sodass wir nicht ausrutschen und fallen. Es gibt uns Halt. Es saugt sich irgendwo fest. Profil saugt sich an jedem Stein, an jedem Brocken, was ich irgendwo festhalten kann, saugt sich, krallt sich fest. Und du brauchst Profil. Etwas, an das du dich festkrallen kannst, dich festhalten kannst. Den Glauben. Paulus sagt zum Timotheus, lerne von mir, was du gesehen hast. Oder er sagt immer wieder, lerne von mir, Titus, lerne von mir. Also du siehst, wie andere das machen, andere geben so ein Profil für dein Leben. Und nach diesem Profil, was du irgendwo siehst, von erlösten Gotteskindern, orientiere dich nicht an Versager. Weißt du, so viele Menschen orientieren sich immer an Versager und wundern sich, warum ihr Glaube nicht groß wird. Beschäftige dich nicht mit geistlichen Nieten, geistlichen Versager. Gib dich mit diesen Leuten nicht zu viel ab, das ist nicht richtig. Du kannst mal denen helfen, mal eine gute Tat tun, mal sie segnen. Aber wenn du im geistlichen Leben wachsen möchtest, schau immer nach jemandem, der größer ist als du, weiter ist als du, der reifer ist als du, der mehr hat als du. Wenn du erfolgreich sein möchtest in deinem Leben, musst du jemanden suchen, der also weiter ist, als du heute Morgen bist. Und dann warst du schon mal im Wald. Wenn du im Wald bist, dann siehst du die Bäume, die versuchen zu wetteifern, wer am höchsten wächst. Und je größer der Wetteifer ist, desto größer werden die Tannen oder die Bäume im Wald. In der Bibel heißt es, reizt euch zur Liebe, reizt euch zum Glauben. Im Glauben wachsen, den Glauben zu vermehren, von nichts kommt nichts. So eine Tanne in der freien, wunderbaren Natur, so in der Prärie, die wird vielleicht so groß, die wird nicht groß. Weil es keine Herausforderung hat. Ein Christ, der keine Herausforderung hat, wird nie groß werden. Zu der Prärie. Es ist so schön, in der Einsamkeit allein mit Gott zu leben, allein mit Gott zu wandeln, der Herr und ich. Aber du bist dann nachher nur noch so ein religiöser Zwerg, bleibst du. Geistlicher Zwerg. Aber wenn du etwas werden möchtest, dann musst du in eine Plantage gehen. Und in eine Pflanzung Gottes hineingehen. Und die Gerechten sind Pflanzungen Gottes. Und da wetteifern. Jeder will höher als der andere. Jeder will mehr haben als der andere. Das ist nicht Eifersucht. Und das ist nicht Neid. Es ist etwas Positives. Auch die Dinge, was in der Welt negativ sein können. Neid, Eifersucht und so weiter. Das ist negativ, wenn es aus böser Absicht. Ich will jemanden übertrumpfen. Aber wenn wir uns gegenseitig anspornen, zu Liebe reizen, zu guten Taten reizen, zu Einsatz für den Werk Gottes, gegenseitig reizen, da wächst unser Glaube. Und wir brauchen die Herausforderung der anderen, diese Motivation. In unserem Leben läuft ohne Motivation gar nichts. Du kannst noch so gute Lehrer haben, kannst noch so gute Bücher zu Hause haben, noch so schöne Kassetten zu Hause haben und Videos zu Hause haben. Du brauchst die Motivation, du musst sehen aus Fleisch und Blut, wie machen die anderen, wie macht mein Nachbar. Wie erlebt er seinen Gott und erfährt seinen Gott. So, Bergsteigen. Das ist so, wie man im Glauben wächst. Und ich sage euch von vornherein, es ist nicht einfach, ins Hochgebirge zu kraxeln. So, wir nehmen lieber so Seilbahn, wenn wir im Hochgebirge sind. Weil es ist viel bequemer, sich auf die Seilbahn zu setzen und sich da hoch transportieren zu lassen. Und so viele Gotteskinder erleben die Schönheit der Natur, die Schönheit der Berge nicht, jetzt mal bildlich gesprochen, auch geistlich umgesetzt nachher. Sie erleben nicht, weil sie sich einfach so hochfahren lassen. Und sie wissen gar nicht, wovon die anderen sprechen, was sie unterwegs alles gesehen haben. Die sind nur so drüber hinweggeflogen, so in der Seilbahn. Aber du darfst lernen, so Berg zu steigen. Das ist sehr mühsam. Geistliche Erfahrungen, die etwas bedeuten, die wert sind, die kostbar sind, die kosten auch etwas. Kosten leibliche Anstrengung, seelische Anstrengung. Und weißt du, die Natur betrügt uns immer. Du denkst, dass du bist jetzt in ein paar Minuten bist du oben, bist auf dem Gipfel. Arme Gipfelstürmer. Du denkst, dass bald habe ich es geschafft. Und jetzt bist du auf dieser Kuppe und jetzt merkst du, das ist noch so weit. Also wir sind aber bald am Ziel. Und wir täuschen uns manchmal und wir denken, jetzt habe ich es endlich geschafft. Was kann jetzt noch kommen? Bin ich bald oben, nur noch ein bisschen. Halt es aus. Und so stückweise, etappenweise, schubweise motivieren wir uns, damit wir das Ziel endlich erreichen. Wachstum. Also werde ein Gipfelstürmer, geistlicher Gipfelstürmer, erklettere geistliche Höhen in deinem Leben, denn dann wächst dein Glaube. Du wirst einen starken Glauben haben. Reißt mich von der Erde los, mache meinen Glauben groß. Ich möchte, dass du dieses Gebet einfach mehr und mehr formulierst in deinem Leben. Wir sollen wachsen, also unser Glaube soll wachsen in die Höhe. Wunderbar, herrlich. Und wir sollen nach der Bibel, gestern hatte ich das Thema, wachset in allen Stücken. Bin ja nicht weitergekommen gestern Abend. Wachset in allen Stücken. Also nicht nur in die Höhe wachsen, sondern auch in die Breite wachsen. Und jetzt heute Morgen komme ich zu einem nächsten Punkt, der mir genauso wichtig ist wie die Höhe. Wachset in die Tiefe. Also jetzt haben wir 3 Tage, deshalb habe ich auf 3 Tage angesetzt. Vermehre deinen Glauben. Also nicht nur in die Höhe wachsen, sondern in die Breite wachsen, ist eine Sache. Und jetzt in die Tiefe wachsen. Wachse nach unten. Und so stark wie deine Wurzeln sind, so stark ist dein Leben. Von den Palmen in der Wüste habe ich etwas gehört. Es gibt Palmenarten und die wachsen mittendrin in der Wüste, ringsherum Trockenheit, Dürre, weit und breit kein Brunnen und keine Wasserquelle. Und es gibt Palmensorten, die ihre Wurzeln lassen sie bis zu 70 Meter in die Tiefe, bis sie ans Grundwasser stoßen. Und die holen ihre Kraft, ihre Energie aus dem Grundwasser. 70 Meter Tiefe. Kinder Gottes, wenn wir in der Wüste dieser Welt stark sein möchten, großen Glauben haben möchten, stark sein möchten im Glauben, stark im Herrn sein, dann müssen wir tiefe Wurzeln haben, in die Tiefe gehen. Die Höhe ist sichtbar, die Breite ist messbar, aber die Tiefe ist unsichtbar. Und wie sieht unser unsichtbares Leben aus? Freizeit. Das, was mir frei zur Verfügung steht. Wachstum hängt immer von der Erkenntnis. Und Erkenntnis siehst du nicht. Es wäre so schön, wenn ich am Kopf euch anschauen würde, also 5er, 6er, 7er und so, wie weit eure Erkenntnis ist. Erkenntnis sieht man nicht, auch wenn jemand so einen Professorschädel hat. Man sieht, Erkenntnis kann man nicht sehen. Ich habe Leute schon kennengelernt mit 3-fachen Doktortitel und die waren dümmer wie der Straßenfeger. Die konnten alles mögliche Sprachen, aber die konnten mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Was nützt es mir, wenn ich alles weiß und mit dem Leben nicht zurechtkomme? Also Erkenntnis hat nichts mit Wissen zu tun. Es gibt hochintelligente Menschen, aber die können mit dem Leben nicht zurechtkommen. Die haben gute Noten, 1 in der Abitur, aber im Leben versagt. Deshalb Erkenntnis ist viel mehr, auch geistliche Erkenntnis, als nur Wissen. Da kann manchmal eine alte Oma reifer und weiter sein in Gott als irgendein Theologieprofessor oder Bischof. Nur nebenbei. Wachset in der Erkenntnis. Wachsen in der Offenbarung Gottes. Und wo wächst man in der Offenbarung Gottes? Wo erlebt man Gott am allermeisten? Gott erlebt man in der Stille. In stilles Sein werdet ihr stark. Also wenn du deinen Glauben vermehren möchtest, wenn du stark werden möchtest in deinem Glauben, dann musst du in die Stille gehen. Was heißt die Stille? Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten, heißt es in der Heiligen Schrift. Und zwar in Bezug, als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Von allen Seiten von Feinden umdringt kein Ausweg. Und jetzt stille sein und auf Gottes Eingreifen, Gottes Hilfe warten. Da wird man stark. Ihr sollt stille sein. Stille sein, Gott abgeben. Nicht die Nerven durchgehen lassen und nicht in Psychiatrie landen und durchdrehen, sondern stille sein. Das ist sehr schwer, stille zu sein, nicht zu rebellieren gegen Gott. Warum lässt er mir das zu? Sieht er nicht, dass wir so treu ihm dienen und dass wir so viel für ihn geben und was wir sonst noch alles so für ihn machen? Stille sein, Maul halten. Und nicht meckern und murren. Stille sein. Warum hat er uns rausgeführt aus Ägypten, dass wir hier in der Wüste verdursten oder verhungern? Stille sein, und durch diese Stille wächst unser Glaube. Du siehst die Realität und wir sind nicht weltfremd. Also ich bin nicht einer, der weltfremd ist. Ich sehe den Teufel und ich weiß die Probleme, ich kenne diese Dinge. Aber Josua und Kaleb, die waren stille. Jawohl, da gibt es feste Städte, uneinnehmbar. Aber mit Gott können wir es. Mit Gott schaffen wir es. Stilles Sein und auf den Herrn harren. Und so wächst unser Glaube. Je mehr Licht eine Pflanze hat, desto besser wächst sie und gedeiht sie. Weißt du doch, früher hat man Kartoffeln im Keller eingelagert. Und ich musste immer wieder, so zweimal im Jahr, mussten wir runtergehen und diese Triebe da entfernen. Und das Erstaunliche war, die ganzen Triebe gingen immer zum Fenster, zum Licht entgegen. In der Natur draußen wächst alles dem Licht entgegen. Und je mehr Licht du in deinem Leben hast, göttliches Licht, himmlisches Licht, desto mehr wächst dein Leben. Deshalb, wir sollten mehr in das Licht Gottes hineinkommen und hineingeraten. In der Dunkelheit wächst eine Pflanze nicht. Was ist Dunkelheit? Dunkelheit ist Aberglauben, Okkultismus, das ist Dunkelheit. Das Volk, das im Finstern saß, Pharisäertum ist Dunkelheit, zu Gesetzlichkeit, Dogmatismus ist Dunkelheit. Das Volk, das im Dunkeln saß, sah ein großes Licht und das war Evangelium. Das ist denen aufgegangen in Galiläa dort. Um wachsen zu können, brauchst du einen guten Standort zum Licht. Viel Licht in deinem Leben. Die natürlichen Bedingungen müssen in deinem Leben stimmen, damit du wachsen kannst. Damit eine Pflanze wachsen kann, müssen die natürlichen Bedingungen stimmen. Und damit du geistlich wächst, müssen auch die natürlichen Bedingungen stimmen. Aber weißt du, was wir als Christen gerne sind? Wir möchten gerne so im Treibhaus wachsen, aufwachsen. So im Treibhaus, im Glasdach. Aber weißt du, es gibt zwei Arten von Früchte oder Ergebnisse der Natur. Entweder Freilandfrucht oder Treibhausfrucht. Aber die Freilandfrucht, die ist vielleicht nicht so schön. Vielleicht ein bisschen knorrig und ein bisschen so runzlig, aber die hat mehr Vitamine, mehr Energie, mehr Kraft, mehr Gesundheit in sich als diese Treibhausfrucht. Die so schnell, die sieht gut aus, wunderbar aufgeblasen, gewaltig manchmal, erstaunlich, was in diesem Treibhaus rausgekommen ist. Treibhauschristen oder Freilandchristen? Oder Treibhausglaube oder Freilandglaube? Lass mich mal heute Morgen mal so ein bisschen die Natur nehmen. Ich nehme heute Morgen eine Naturpredigt und setze um auf den Glauben. Wie wächst mein Glaube? Und ich denke, so ein bisschen von Ackerbau und Viehzucht verstehen wir alle etwas. So, wie wächst mein Glaube? Und draußen in der Natur gibt es kein Schutzdach. Da bist du allen Stürmen ausgesetzt. Und genau das ist, so wächst mein Glaube. Paulus sagt hier den Thessalonichern, von euren Bedrängnissen, von euren Schwierigkeiten. Wir haben gehört, was ihr alles durchgemacht habt in Thessalonich. Wie euer Glaube sich so entwickelt hat. Freilandglaube. Das in Thessalonich war Freilandglaube. Weißt du, Jerusalem, Pfingsten, das war so Treibhausglaube. So schnell aufgebauscht, schnell gekommen und schnell vergangen. Nachher nichts mehr gefunden von dem, was man nachher gesucht hat in Jerusalem. Aber das war so durchwachsen, solide. Soliden Glauben. Durchwachsen. Kämpfe gehabt. Ein Christ, der viele Kämpfe gehabt hat in seinem Leben. Der unten durchgegangen ist. Und der viel Anfechtung gehabt hat, der kennt seine Bibel. Ein Mensch, der durch Anfechtungen gegangen ist, der kennt seine Bibel. Der braucht keine Bibelschule. Auf der Bibelschule wäre so Treibhaus. Wunderbar. Geht ganz schnell hoch, aber aus dem Treibhaus musst du rausgepflanzt werden, wieder ins Freiland. Und dann merkst du, Mensch, Theorie und Praxis sind zwei Paar Stiefeln. Die sehen ganz was anderes aus. Freiland Christentum, Freiland Glaube. So, der Standort ist sehr, sehr wichtig. Die Natur kennt keine Schutzdächer, keine Gewächshäuser, sondern es ist ein freien Himmel, unter dem freien Himmel. Und Gott will, dass du unter dem freien Himmel wächst. Und auch das Kraut kennt keine Ofenhitze. Da gibt es diese Spannungen, Kälte und Wärme. Aber genau das ist es, was Wachstum in unserem Leben bewirkt. Auch geistlich, diese Spannungen. Jemand hat gebetet und er hat gedacht, oh Gott, vergib, die wissen nicht, was sie beten. Herr, nimm die Spannungen aus meinem Leben weg. Dein Leben wird stinklangweilig, wenn keine Spannung mehr in deinem Leben ist. Es wird stinklangweilig und du wunderst dich, alles so Routine, alles so Treibhausleben. Nein, Spannungen. Da hast du Kämpfe, da ringst du, da betest du, da zitterst du, da vibrierst du. Und dann, Halleluja, abgenommen. Im Gebetskorb mein Anliegen reingelegt, entspannt. Aber sei nicht so sicher. Und ruhe dich nicht aus auf deine Lorbeeren. So viele Leute sitzen auf den Lorbeeren. Die tragen Lorbeeren am falschen Platz. Und sagen, Halleluja, Herr, guck mal, wie wunderbar du alles gemacht hast. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann bist du an der Türe draußen und dann kriegst du so einen Schlag wieder unter der Gürtellinie. Irgendjemand, irgendwie. Und schon, oh, ich war doch in der Gegenwart Gottes. Warum? Wieder Spannung. Wieder Kampf. In der Bibel heißt es aber, wir gehen von Sieg zu Sieg. Von Triumph zu Triumph. Aber wir gehen auch von Kampf zu Kampf. Der Mensch ist zum Kämpfen geboren. Habe ich irgendwo mal gelernt in der Schule. Der Mensch ist ein Kämpfer, ein Krieger. Und er kann nur überleben, wenn er kämpft. Ein Christ kann nicht überleben, wenn er nicht kämpft. In der Sonnenalpe Nassfeld, das ist in Kärnten draußen, bin ich auf die Archäologie gestoßen. Habe ich plötzlich gemerkt, ich habe eine Ader für Archäologie. Ich habe einen Saurierfriedhof ausgegraben. Und da sind noch einige Steine, die sind noch in der Sonnenalpe Nassfeld ausgestellt, von denen Versteinerungen der Saurier, die wir dort entdeckt und ausgegraben haben. Nur nebenbei. Plötzlich war ich Archäologe, obwohl ich das gar nicht wollte. Habe diese Wirbelsäule da entdeckt und Kiefer entdeckt und ausgegraben, plötzlich abgezäunt. Da kamen nachher Fachleute da und ich musste das bewachen und gucken. War auch so begeistert, mein ganzer Urlaub war dahin. Ich habe nur noch pickelt, gehackt und geschaufelt und gegraben. Ich habe alles vergessen, weil das mir so wichtig war. Dann kamen die Leute und sagten, ja, was ist da passiert, was läuft da? Oder dann habe ich erklärt, die Saurier, die haben einfach nicht geschafft, als die Flut kam. Ich habe ein bisschen versucht, biblische Geschichte einzubauen in meine Erklärungen. Die haben nicht geschafft, als die Flut kam und die sind hier verändert. Aber dann habe ich mir selber Gedanken gemacht über die Saurier. Die Saurier waren die größten Lebewesen des Universums oder des Planeten überhaupt. Warum haben die Saurier nicht überlebt? Haben die nicht in die Arche reingepasst? Warum haben die Saurier nicht überlebt, die Katastrophe? Diesen Gedanken habe ich mir damals dort in der Sonnenalp Nassfeld mir gemacht. Warum haben die nicht überlebt? Warum hat das Ganze geschmeißt? Warum haben die Ratten, das Ungeziefer, warum hat das überlebt und die Saurier, diese starken Lebewesen, diese kräftigen Lebewesen nicht überlebt? Ist ein Geheimnis. Die waren zu selbstsicher. Uns kann nichts passieren. Wir sind die Stärksten. Wir sind die Größten. Und in der Bibel heißt es, als sie am größten und am mächtigsten waren, brachen sie zusammen. Das größte Verhängnis für unseren Glauben ist, du lebst sehr gefährlich, wenn du selbstsicher wirst. Mir kann nichts mehr passieren. Ich bin schon drüber hinweg. Ich habe schon alles überwunden. Ich habe schon alles hinter mir. Oh, wenn du es wüsstest. Ich habe schon alles hinter mir. Du hast noch nicht alles hinter mir. Dieses kleine Geschmeiß, diese kleinen Biester, die haben sie überlebt, weil sie ständig um ihr Überleben kämpfen mussten. Ständig sich gegen diese Biester, diese Saurier behaupten mussten. Und der Mensch, der Christ, der sich ständig behaupten muss, der ständig um seine Existenz kämpfen muss, um das tägliche Brot bitten muss, der Christ, der überlebt. Der überlebt jede Katastrophe. Der überlebt den Antichristen, den falschen Propheten. Der überlebt die Trübsalzeit, egal was da kommt. Der gelernt hat, um seine Existenz zu ringen, Tag für Tag, sich jede Stunde sich von Gott schenken und segnen zu lassen, jeden Augenblick, der überlebt. Aber der arrogante Christ, Geist getauft, wiedergeboren, getauft, erfüllt mit dem Heiligen Geist, hab Gaben, Talente, Halleluja, Heiland, wann holst du mich ab? Der wird nie abgeholt. Wahrscheinlich nie abgeholt. Weil er noch nicht reif zum Abholen ist. Aber der, der ständig ringt, vermehre deinen Glauben und du entwickelst so einen Computer, so eine Datenbank, so viele Informationen, du kennst alle Tricks, bist klug und ohne falsch. Das ist ganz arg wichtig nachher. Und dann kannst du dein Leben meistern. Du musst wachsen. Dein Glaube braucht Wachstum und du musst hineinwachsen in deine Berufung. Und deine Berufung ist Vollkommenheit. Das ist Gottes Ziel, Gottes Absicht mit deinem Leben, Vollendung. Das ist Gottes Plan. Also in deinem Glauben sollst du vollkommen sein, keinen Mangel haben. Die Heilige Schrift, ich habe gestern euch gesagt, hört euch die Kassetten an, wachset in allen Stücken. Also Vollkommenheit. Eine ganz interessante Geschichte, ich habe keine Zeit darauf einzugehen, in 1. Samuel 17, 31 bis 43, da ist der junge David, der kommt zum Heer und er sieht diesen riesen Goliath. Diesen riesen Goliath, wie das Volk Israel spottet und lästert und wie der König Saul sich, sobald der Goliath auftritt, sich hinter den Wagen Burg versteckt und guckt, was so lange spottet und dann, und das geht schon 40 Tage so, dieses Gespotte, 1. Samuel 17. Und dann kommt dieser junge David hin und sagt, was soll dieser Gott los, dieser Unbeschnittene? Ich will hingehen und den erledige ich. Dann sagt Saul, du kannst nicht hingehen. Du kannst nicht hingehen. Du siehst also, du musst, wenn du deinen Glauben entwickeln möchtest, wenn du ein Glaubensheld werden möchtest, und wir haben Hebräer 11, David gehört zu den Glaubenshelden. Wenn du ein Glaubensheld werden möchtest, darfst du nicht auf die Meinung der Leute hören. Ganz arg wichtig. Du kannst nicht hingehen. Nummer eins, also nicht auf die Meinung der Leute hören, denn die Leute werden dich immer minder einschätzen. Du kannst nicht. Aber wenn du in deinem Herzen den Wunsch, das Feuer, das Verlangen hast, was will der Freche da? Also, der muss weg. Du kannst, wenn du den Glauben daran hast. Und zu deinem Glauben kommt dann deine Fähigkeit, deine Kraft, deine Stärke und du kannst plötzlich über deine Mauern springen und Dinge erledigen, die du nicht einmal die anderen nicht einmal im Traum erledigen können. Du kannst nicht hingehen. Dann sagt David, ich gehe hin. Egal, also gibt es hier im Heer Gottes, in der Armee Gottes, niemand, der zu dem Goliath hingeht und mit dem Mann fertig wird? Gibt es da niemand? Nein, gibt es nicht. Ich gehe hin. Und es wurde dann dem Saul vermeldet, dass da jemand da ist. Vermeldet, Martin Luther Deutsch. Da ist jemand da, dieser junge David. Und weißt du, was dann passiert? Dann kriegt er die Rüstung vom Saul. Du musst jetzt mal zuschauen, wie der ausgesehen hat in der Rüstung vom Saul. Der Saul war eines Hauptes größer als alle anderen. Der hat mit der Nasenspitze gerade an dem Brustschild rausgeguckt. So am Knopfloch irgendwo rausgekommen. So groß war. Du kannst nicht hingehen. Und dann gibt er eine Rüstung. Das zweite ist, wenn du in deinem Glauben wachsen möchtest, wenn du stark werden möchtest in deinem Glauben, hör nicht, was die Leute sagen. Und dann ziehe nicht fremde Rüstungen an. Gehe nicht in der Rüstung andere. Was andere können, was anderen passt, passt dir noch lange nicht. Der Saul, dem ist die Rüstung maßgeschneidert gewesen. Auf den hat es gepasst. Und der konnte hingehen und der konnte agieren und sich bewegen. Aber der junge David, der war viel zu klein dazu. Der war ungewohnt noch, nicht geübt da drin. Er ist nicht mit dieser Materie aufgewachsen, in dieser Rüstung, in dieser Ritterrüstung. Kann es nicht hingehen. Und er probiert und er sagt, lieber Gott, vergib mir, wo bin ich jetzt hingeraten? Was habe ich jetzt angestellt? Also hier werde ich geschlagen. Und du wirst geschlagen, Bruder, Schwester. Wir machen manchmal geistliche Kriegsführung. Und wir wundern uns nachher, wenn wir in einem Nervenheilanstalt landen, hinterher. Geistliche Kriegsführung. Das, was irgendwo einer machen konnte, von Gott einen Auftrag, einen Befehl hatte. Der hat in die Hände geklatscht und das ist gefallen. Klatsch du mal in die Hände, kriegst eine Ohrfeige dafür. Und wunderst dich nachher für die Ohrfeige, die du dir eingesteckt hast. Ich erzähle nur, weil so viele dumme Leute hier in Berlin herumlaufen, die sind vom Teufel lediert. fertig gemacht, weil sie geistliche Kriegsführung in fremder Rüstung gemacht haben, nicht in ihrer Rüstung. Das, was sie tun, ist nicht auf ihren Mist gewachsen, auf Deutsch gesagt. Dazu sind sie nicht befähigt, dazu haben sie keine Qualität, dazu sind sie nicht in der Lage. Und jetzt kommt der junge David und sagt, Saul, tut mir leid, ich gehe, aber nicht so. Ich gehe so, wie ich gewohnt bin, wie ich es gelernt habe. Oh Gott, vergib ihm, der weiß nicht, was er tut. So mögen vielleicht andere Leute urteilen. Und dann geht er zum Bach runter, betend, holt 5 glatte Steine und er war ein Scharfschütze. Steinschleuderer damals waren Scharfschützen. Das war die erste moderne Waffe, Scharfschütze. Und dann geht er als in seiner Übung mit Lendenschutz bekleidet und dann kommt er dem Goliath entgegen. Schau diese Geschichte an, vermehret meinen Glauben, Herr. Sei in dem, bleibe in dem, was du gelernt hast, was du kannst und wozu du fähig bist. Und David war als Hirte, der hat auch Spatzen zuerst mal geschossen. Und dann hat er Büchsen genommen und gezielt. Und dann hat er andere, und er war so sicher, in meinem Beruf mit der Steinschleuder bin ich auf Nummer sicher, da treffe ich jeden. Da treffe ich jede Stelle, die ich verletzen möchte, verletze ich. Und da war er so sicher, und wenn mir noch Gott dabei hilft, vergessen wir alles, dann bin ich unschlagbar. Er hat zuerst einmal sich selbst vertraut, zuerst einmal auf seine Schleuderei. Und dann konnte er ganz genau den Stern abschießen. Ja. Er traf, jedes Loch hat er getroffen. Das hat er geübt. Was hat er sonst in der Steinwüste Judäas tun können? Er hat nur mit Steinen rumgeworfen. Und das war so seine Freizeitbeschäftigung. In dieser Freizeitbeschäftigung ist er groß geworden. 5 glatte Steine. Und dann geht er und der Goliath spottet und sagt, wie kommst du zu mir? Du kommst zu mir wie zu einem Lausbub. Und dann sagt David, du kommst mit Spieß und Schild und Speer zu mir, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn und in das, was ich gut kann. Und weg war er. Der Riese lag, so lang wie er war. Und dann musste der arme David, ich habe ein Bild bekommen. Meine Brieffreundschaft, war in Russland drüben. Mein erstes Geschenk aus dem Westen. Ich habe einen Brieffreund gehabt in London. Aus London hat er mir eine Schachtel geschickt. Der wusste gar nicht, was er tut. Wahrscheinlich, wenn es durch die Zensur gegangen wäre, die Kommunisten hätten es nicht durchgelassen. Vermehre deinen Glauben. Und wenn du das tun möchtest, dann heißt es für mich heute Morgen, sei über den Durchschnitt. Solange du so ein durchschnittlicher Christ, nomineller Christ, wie alle anderen bist, bist du nichts Besonderes. Wird auch die Aufmerksamkeit des Himmels nicht auf dich fallen. Aber lerne etwas Außergewöhnliches zu sein. Die Thessalonicher waren außergewöhnliche Christen. Wir sind stolz auf euch. Überall, wo wir hinkommen, hören wir von euren Glauben, wie ihr treu seid, wie ihr fest gewesen seid und so weiter. Was Besonderes sein. Sei also überdurchschnittlich. Lerne, ein überdurchschnittliches Leben zu führen. Und wie macht man das? Was ist ein Held eigentlich? Ein Held hat 5 Sekunden mehr Luft gehabt. War einen halben Meter weiter. Ein Held. Was ist der Unterschied? Heutzutage bei der Olympiade sind nur Hundertstel von Sekunden ausschlaggebend, um Sieger zu werden. Nur Hundertstel um Sekunden. Also du musst gar nicht groß sein, du musst nur etwas mehr Geduld haben, mehr Ausdauer, mehr Energie. Nur ein Bruchteil von Sekunden oder nur ein bisschen. Und dann bist du schon Sieger. Wir beweisen uns als Diener Gottes, heißt es von Paulus einmal im 2. Korintherbrief. Als Diener Gottes in jeder Situation, vermehre deinen Glauben. Beweise dich als Kind Gottes in Verfolgung, in Bedrängnis, in Ängste. Was machst du, wenn du Angst hast? Wir singen so viele Chorusse. Sing ein Chorus, wenn du Angst hast. So viele Leute, die lassen sich von der Angst plattwalzen. Wenn du Angst hast, fang an, in die Hände zu klatschen. Und die Geister fliehen. Ganz einfach. Muss dich gar nicht. Oder auf Schlangen und Skorpione treten. Fang an. Auf der Stelle treten, das macht Krach. Und der da unten. Was ist bei dir los? Die Salbung ausgebrochen. Egal. Tu etwas. Wenn du natürlich sitzt und ich muss stilles sein. Stilles sein. Weißt du, stilles sein ist eine innere Aktivität, nicht Passivität. Stilles sein. Ich harre auf Gott. Ich harre auf Gott. Ich harre auf Gott. Ich harre auf Gott. Und die auf den Herrn harren, Was passiert mit ihnen? Kriegen neue Kraft. Halleluja. Ich harre auf den Herrn. 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 Und du merkst plötzlich, du ziehst Kräfte an, göttliche, himmlische Kräfte. Siehst du an, ich harre auf den Herrn. Fang an. Natürlich, wenn du sitzt und Mund hältst und nichts sagst und nichts tust, passiert nichts. Von nichts kommt nichts. Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Dein Glaube wird getestet, geprüft. Du wirst auf Tauglichkeit geprüft. Deshalb diese großen Prüfungen in unserem Leben Tag ein, Tag aus. Und wir müssen uns beweisen, als Diener Gottes, wie wir jetzt hier durchgehen. Test, 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 Test. Ein Konstrukteur, der etwas Perfektes machen, schaffen möchte, der testet das Material, der testet die Maschine. Und es genügt nicht am grünen Tisch, es genügt nicht am Computer, da ein paar Entwürfe zu machen, sondern das muss draußen auf der Teststraße. Und ich bin öfters vorbeigefahren, da oben im Oberfranken, das ist eine von Daimler-Benz eine Teststrecke. Und ich habe mir diese Teststrecke mal so, weil ich warten musste auf eine Sache, bin ich mal vorbeigefahren. Diese Teststrecke musst du gesehen haben. Da denkst du, Teststrecke, das ist so eine glatte Asphaltstraße. Das sind alle DDR-Straßen zusammen Gold. Die ganzen Schlaglöcher sind Gold. Diese Teststrecke, das Auto, ich bin gar nicht hoch. Da haben sie gefragt, wollen Sie da auch Ihr Auto testen? Also ich habe gesagt, nein, danke. Ich bin nur reingefahren in die Einfahrt. Und dann ging Teststrecke. Da dachte ich, die Feder bricht, die Achse bricht, Lenker, die Räder kriege ich nicht im Griff. Teststrecke. Und genauso ist es, wenn Gott dich auf die Straße kriegen möchte, wenn Gott dich in die Herrlichkeit, in den Himmel kriegen möchte, schickt er dich zuerst auf die Teststrecke, bevor er dich freigibt. Auf die Teststrecke. Ja, und dann, da wirst du gerüttelt und geschüttelt. Herr, hab Gnade. Überlebe ich das noch? Und wenn es dann die Achse bricht, dann wird die Achse erneuert. Das ist kein Drama. Ja, hast du dann die Monteure gesehen, die dann gearbeitet haben, die haben einfach Achsen ausgetauscht oder was Neues eingebaut. Wir müssen jetzt verstärken hier die Situation. Und wenn in deinem Leben Pannen passieren, jetzt während des Tests du versagst, so viele Gottes geht, haben große Schwierigkeiten bei den Glaubensprüfungen. Was ist, wenn ich versage? Wenn ich schwach werde? Wenn ich nicht durchhalte oder standhalte, was passiert dann? Da geht die Welt für mich unter. Nein, nein, nein. Gott will dich lehren, vergiss verlorene Schlachten. Vergiss deine verlorenen Schlachten. Wenn du jetzt irgendwo eine Panne oder irgendeine Schwierigkeit erlebst, dann wird der Herr diese Achse auswerfen. Der Herr ist ganz anders, als du denkst. Der Herr ist gnädig und barmherzig und gütig. Der gibt dich nicht so schnell auf, wie die Menschen dich aufgeben. Und er wechselt all diese Achse aus und jetzt wird es verstärkt, jetzt kriegst du Verstärkung. Jetzt fahren wir nochmals auf diese Teststrecke. Nicht genug. Wieder schon nach ein paar Kilometern oder nach ein paar Runden wieder die Achse gebrochen oder wieder was verstaucht oder wieder was ausgehängt. Oder wieder irgendwo ein paar Schrauben locker. Da wird nachgezogen und so arbeitet der Herr, bis wir alle Schwierigkeitsgrade bestanden haben. Vermehre meinen Glauben. Wir müssen lernen, in unserem Glaubensleben alle Schwierigkeitsgrade zu bestehen, erfolgreich zu bestehen, sodass uns die Hitze nichts ausmacht, die Kälte nichts ausmacht, Sturm nichts ausmacht, Eis nichts ausmacht, die Unebenheiten nichts ausmacht. Und wenn das uns nichts ausmacht, macht uns die glatte Asphaltstraße nachher, diese Betonpiste, nichts mehr aus. Das geht nachher einfach. Aber zuerst einmal im Härtetest. Gott will etwas ganz Neues aus deinem Leben machen. Er will dich vollkommen machen. Nicht nur gerade so aus der Fabrik, jetzt bin ich wunderbar wiedergeboren, Halleluja. Nein, du bist jetzt noch nicht wunderbar, sondern Gott arbeitet, er verstärkt manche Dinge in deinem Leben. Durch viel Trübsal, heißt es einmal in der Bibel, müssen wir ins Reich Gottes gehen. Was heißt das? Wir müssen nicht nur die Geistestaufe erleben. Gestern habe ich nur angedeutet, Jesus, Johannes der Täufer, sagt vom Herrn, der, der nach mir kommt, wird euch mit Geist, und da sagen die meisten, Halleluja, wunderbar, mit Geist taufen, aber da ist noch etwas. Er wird euch mit Geist und Feuer taufen. Puh. Wisst du, was Feuer ist? Feuer ist in der Bibel immer Gericht. Feuer ist immer Gericht. Egal was es ist, ist immer Gericht. So im Schmelzofen, im Hochofen. Ja, du möchtest die Feuertaufe haben. Oh, wie dumm bist du doch. Du weißt gar nicht, was du dir erbittest. Schmelzofen, da wird es geschmolzen. So. Weißt du, und jedes Mal, wenn du im Schmelzofen hineinkommst, da schmilzt du und bekommst einen neuen Härtegrad. Weißt du, jedes Mal, wenn Metall geschmolzen wird, wenn es abgehärtet wird, härter heraus. Und vielleicht muss der Herr dich 5-mal im Schmelzofen reinstecken, damit du so granithart wirst. Gott testet, Gott arbeitet an uns. Auch im Schmelzofen, da werden die Moleküle ganz neu zusammengesetzt. Vielleicht wird noch etwas beigefügt. Der tauft uns mit Geist und Feuer. Und die Frage ist, schau doch die ersten Christen an, wie stark die waren. Die sind nicht betend in den Tod gegangen. Oh Herr, danke, dass jetzt meine Seele in deine Hände liegt und dass ich geborgen bin für Zeit und Ewigkeit. Nein, die sind singend in den Tod gegangen. Glory, Halleluja. Schwanken kann ich nicht. So sind sie rein. Und das hat die Römer verblüfft. Das hat sie verrückt gemacht. Wie können diese Christen singend, jubelnd, jauchzend in den Tod hineingehen? Weil sie wussten, es kann nicht schlimmer kommen. Und fürchtet euch vor dem nicht, der nur den Körper töten kann. Fürchtet euch nicht vor diesem sichtbaren Leben, dass ihr das verliert. Ihr müsst sowieso das Leben lassen. Und wir wachsen aus diesem Leben heraus. So wie ich aus meiner Kindheit herausgewachsen bin, wie gerne wäre ich noch ein kleiner Bub. So ein Lausbub. Ich wäre gerne noch ein Lausbub. Abgesehen davon. Ich würde gerne noch Lausbubenstreiche machen. Die liegen mir irgendwo noch im Blut. Es kitzelt mich. Aber die Zeit ist vorbei, Lausbub zu sein. Oder junger Mann. Und so weiter. Weißt du, wir wachsen heraus und wir wachsen eines Tages auch aus diesem Leben heraus, Geschwister. Das ist die Wahrheit. Wer das nicht glaubt, ist verrückt. Wir wachsen aus unserem Leben heraus, aus diesem Leben, das aus Fleisch und Blut. Ich wachse eines Tages heraus und dann muss ich ein anderes Leben führen. Und ich bereite mich jetzt schon, so wie ich in der Schule mich auf das Leben nachher im Alltag vorbereitet habe. Und das ist ja nur ein sehr kurzes Leben des Alltags, 40 Jahre Dienstjahr und dann hört es auf. Und dann kommt Rente und die Rente hört auch eines Tages auf. So, was kommt dann? Also ich muss mein Rentendasein und alles überleben und mich für das andere Leben vorbereiten. Und deshalb, ich verwehe meinen Glauben so, damit ich jetzt diese Welt verlasse. Reißt mich von der Erde los, mache meinen Glauben groß. So, wenn ich diese Erde verlasse, dass ich einen großen, starken Glauben habe und einen lebendigen Gott habe, meinen Gott kenne, den habe ich hier unten schon kennengelernt. Und deshalb sagt Paulus einmal dem Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt hast als Kind. Bleibe bei dem, was dir eingeimpft wurde, was du bei mir gesehen hast. Bleibe bei dem Glauben an Gott. Das will er sagen. Bleibe die Schrift, du kennst die Bibel, das Wort Gottes. Himmel und Erde vergehen, aber seine Worte vergehen nicht. Bleibe bei dem Wort Gottes, was du jetzt gelernt hast. Und das hält dich auch in der Ewigkeit nachher. Vermehre deinen Glauben. Gib deinem Glauben eine neue Dimension. Arm sind die Menschen, die nur für diese Welt leben. Bismarck hat einmal gesagt, arm sind diese Menschen, die nur Geld haben. Interessant. Arm sind die Menschen, die nur Geld haben oder die nur für diese Welt leben. Arm sind diese Menschen. Wir müssen unserem Leben, unserem Glauben einen neuen Horizont geben, eine neue Sicht geben. Und das ist, vermehre deinen Glauben und fang an, nicht nur für dieses Leben zu denken, zu planen, zu sorgen, sondern auch für das andere Leben, für das ewige Leben. Und die werden getestet nachher für das andere Leben. Und wenn wir dann die Schule verlassen haben, den TÜV verlassen haben, Gott nimmt niemand in den Himmel auf, ohne zuerst beim TÜV gehabt zu haben. Kein Auto auf der deutschen Straßen fährt, ohne vom TÜV genehmigt zu sein. Kein Auto. Kein Christ wird im Himmel sein, der nicht zuerst beim TÜV war. Und wir haben Angst vom TÜV, nicht wahr? Vor allem, wenn wir so alte Autos fahren. Oh, da könnte was rauskommen. Ja, lass dich vom Herrn aufmerksam machen auf die Mängel, auf die Fehler in deinem Leben und dann lerne zu kämpfen, zu siegen, zu überwinden. Und durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes hineingehen. Soldaten, die im Krieg hart gefochten haben, bekommen eine Beförderung, Eisernes Kreuz oder was sonst noch was, Ehrenabzeichen, Soldaten, die hart gefochten haben. Helden sind diejenigen, die etwas Besonderes geleistet haben, auch die Glaubenshelden. Und Gott will Glaubenshelden aus dir machen und aus mir, aus uns. Glaubenshelden. So, Hebräer 11 ist noch nicht fertig. Hebräer 11 wird heute noch weitergeschrieben und die am Leopoldplatz in Berlin, Wedding. Und die haben, was sonst, ja, die mussten das Dach decken und sie wussten nicht, wie sie das Dach abdecken und zudecken sollen. Aber sie haben es nicht aufgegeben, sie haben es trotzdem durchgezogen. Nur als Beispiel. Sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Sie haben es weitergemacht, sie haben den Bau vollendet. Und immer wieder lesen wir und es wurde vollendet. Und auch wenn es viele Kämpfe gab, der Soldat, seine Narben, früher habe ich gesagt, sein Auszeichen der alten Soldatenkämpfer waren die Narben. Und ein Soldat ohne Narben war wenig wert in der Antike. Heutzutage gibt es Federbettsoldaten. Wisst ihr, was so Federbettsoldaten sind? Die nie gekämpft haben, die so zu Hause auf der Landkarte Kämpfe gefochten haben, an der Front waren, aber nie richtig an der Front gekämpft haben. Zum Ritter wird man geschlagen. Ja, also man kriegt, wenn man etwas Besonderes geleistet hat, wird man zum Ritter geschlagen, aber zuerst hast du andere Kämpfe. Lass mich jetzt fortschreiten, noch ganz schnell, um zum Ziel zu kommen. Wachstum im Glauben zu haben, heißt, eine höhere Stufe in seinem Leben zu erreichen, sich auf diese höhere Stufe vorzubereiten, zum Nächsten kommen. So, Kind, abschließen. Jugend, abschließen. Alter, abschließen. Rentner, abschließen. Kreise, abschließen. Oma, abschließen. Opa, abschließen. Jetzt, was kommt dann als Nächstes? Und wir sollten uns für das nächste Leben vorbereiten. Das ist ganz, ganz, ganz arg wichtig. Unsere Seele muss mitwachsen. Dann wächst auch unser Glaube. Und wie wächst deine Seele? Schau heute Morgen deine Seele an. Wie groß ist deine Seele? Du bist 1,75 Meter groß. Ist deine Seele auch 1,75 Meter groß? Sei ganz ehrlich, wie groß ist deine Seele heute Morgen? Wie groß ist deine Seele? Ich habe irgendwo einen Spruch gehört, große Menschen haben auch eine große Seele. Und es meint, große, besondere Menschen haben große Seele. Große Seelen haben große Fähigkeiten. Gereifte Heilige. Wie groß ist deine Seele? Oder ist deine Seele verkümmert vielleicht heute Morgen? Unterernährt und unterentwickelt. Wie ist dein Seelenleben? Wann hast du zum letzten Mal geträumt? Wann hat Gott zu dir das letzte Mal gesprochen? Wann hast du die letzte Inspiration gehabt? Wann hat der Heilige Geist dich geleitet? Denn welche der Geist Gottes leitet, sind Gottes Kinder. Wann hast du Gottes Angesicht geschaut? Wann warst du versetzt an himmlische Örter? Wann hast du etwas Übernatürliches erlebt? Große Seelen. Nicht nur irgendwelche Nahrung, Schnitzel oder irgendwas, ein Leckerbissen. Nein. Wann ist deine Seele genährt worden? Wann hast du neue Kraft bekommen? Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Wann bist du gestärkt? Wann hast du wieder so ein paar Knospen angesetzt? Wann hast du wieder so ein Blatt ausgeschlagen? Wann hast du wieder so Frucht oder eine Ehre angesetzt? Oder so ein Korn wieder angesetzt? Wieder was Neues entdeckt? Wann hast du ein neues Talent dazu gewonnen? Du kannst dein ganzes Christenleben verspielen heute Morgen, wenn du nicht mitwächst. Gott hat dir ein Talent gegeben, ein Pfund. Was machst du mit diesem Pfund? Du hast ein paar Möglichkeiten, und am Scheffel zu stellen, einzuwickeln, im Schweißtuch. Weißt du, aber da ist das, dieses Gegenstand, dieses Geschenk am falschen Platz. Ein Schweißtuch brauchst du, um Schweiß abzuwischen, um zu arbeiten, zu kämpfen, zu wirken. Dazu ist Schweißtuch da, um nicht und nicht ein paar Sachen einzuwickeln und einzupacken. Dazu ist ein Schweißtuch nicht da. Der Christ, der nicht arbeitet, der nicht für Gott kämpft. Wann hast du zum letzten Mal einen Sieg für Gott errungen? Und die anderen, die haben wieder Schweißtücher gebraucht. Die haben geschwitzt. Und zwar alle gleich. Der mit 2 Talenten, der mit 5 Talenten, beide Gruppen haben sehr stark geschwitzt. Und sie haben noch 5 weitere gewonnen. Du hast 1 Talent, Bruder und Schwester. Vermehre deinen Glauben, deine Fähigkeiten, deine Kraft, deine Energie. Vermehre es. Gott hat dir 1 Talent gegeben. Du kannst vielleicht irgendetwas, sagen wir mal jetzt von mir aus gesehen, du kannst sprechen. Aber jetzt solltest du weiter ein Talent entwickeln, dass du auch singen kannst. Oder schreiben kannst. oder gut zuhören kannst oder irgendetwas anderes, eine neue Fähigkeit dazu gewinnen. Und du solltest lernen, zu dem, was du kannst, was Neues dazu zu gewinnen. Dann bist du erst gesegnet, wenn du dazu gewinnst. Nicht, wenn du erst etwas bewahrst. So viele Gotteskinder sind gute Hüter, Bewahrer. Die können bei der Versicherung arbeiten. Bewahren, ich passe gut auf. So Nachtwächter, das sind gute Nachtwächter. Aber Gott braucht keine Nachtwächter, sondern Gott braucht harte Arbeiter, die wuchern und handeln und was dazu gewinnen. Erweitere deinen Glauben, deine Fähigkeiten. Wachse in deiner Arbeit. Und wenn du von Gott einen Auftrag bekommst, bekommst du auch die Kraft und die Fähigkeit dazu. Und auch die Veranlagung dazu. Arbeite. Und Gott wird dich segnen. Türen werden aufgehen, die heute noch zu sind. Wenn du nichts tust, wird keine Tür aufgehen. Im Gegenteil, da wird sie noch zuwachsen. Am Schluss findest du gar nichts mehr. Nütze die Gelegenheiten, die du hast, und die vielleicht nur du hast diese Gelegenheit. Wachse im Glauben. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. Wir machen verschiedene Wachstumsphasen durch in unserem Leben als Mensch. Und genau das Gleiche, was wir als Menschen durchmachen im Natürlichen, machen wir auch im Geistlichen durch. Zuerst ist die frühe Kindheit da. Und es ist ganz normal, gestern habe ich kurz darüber gesprochen, diese Mutterbeziehung, Baby, frühe Kindheit mit Mutterbeziehung. Dann kommt die Kooperation mit den Spielgefährten. Plötzlich da, die Mutter ruft dich, heimkommen, Abendessen, duschen, ins Bett gehen, Lichter gehen aus, aber du möchtest so gerne spielen, Spielkameraden. Aber diese Phase hört auch auf, dann kommen Knaben und Mädchen halt, das Mädchenalter, und dann kommt die Gruppensolidarität. Plötzlich so Klickenwirtschaft. Gruppen. Und man entdeckt, dass es noch das andere Geschlecht gibt, noch was anderes gibt. Dann bildet man flüchtige Freundschaften. Zuerst einmal, auch das gehört zum christlichen Leben, dass man flüchtige Freundschaften bildet, auch für die Entwicklung deines Glaubens. So, da und dort eine Freundschaft, dort ein bisschen Kontakt, da irgendwas Neues gehört und man redet. Manchmal frage ich meinen Sohn, frage ich, Mensch, was telefonierst du die ganze Zeit? Du hängst am Telefon, ein Handy, und wenn er mit dem Handy fertig ist, nimmt unser Telefon, und wenn unser Telefon fertig ist, nimmt er ein Handy. Was redest? Ich treffe euch in der Schule, und du redest und redest. Ja, wir haben so viel zu besprechen. So viel zu besprechen. Das ist auch eine Phase, die man durchmacht. Man hat also so viel zu besprechen. Auch im geistlichen Leben. Du wächst, du entwickelst dich, indem du so viel zu besprechen hast. Und du weißt ja, die kleinen Kinder, Mutti, warum ist der Ring rund? Warum ist das so? Warum hat Käse Löcher? Warum ist dieses in dieser Welt? Und warum gibt es Tag und Nacht? Warum müssen wir schlafen? Weißt du, zuerst kommt das Fragealter. Dein Glaube wächst, indem du zuerst mal viele, 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 viele Fragen stellst. Dein Glaube wird nicht wachsen, wenn du keine Fragen stellst, wenn du alles so selbstverständlich nimmst. Aber dann musst du irgendwo aus dem Fragealter rauskommen. Und dann, weißt du, wenn wir nicht aus dem normalen Fragealter rauskommen, fangen wir an, dumme Fragen zu stellen. Und dann kommt Kritik, dann kommt das kritische Denken. Und dann wird es gefährlich, wenn wir müssen dieses Fragealter mal zurücklassen, mal das alles, was wir so gehört haben, ob das stimmt oder nicht stimmt, stehen lassen. Und dann zu der nächsten Etappe. Zu Martin Luther kam jemand und sagte, Herr Doktor, was ist mit den Leuten, die Gott dumme Fragen stellen? Oder was ist mit den Leuten, die Gott, dem lieben Gott, dumme Fragen stellen? Dann, oder was macht Gott mit diesen Leuten? Wie behandelt er die, die ihm dumme Fragen stellen? Dann sagt Martin Luther kurz nachdenken. Er sagt, er geht in den Wald und schnitzt Ruten für die, die ihm dumme Fragen stellen. Dann züchtigt er die. Dann stellen sie ihm nachher keine dumme Fragen. Aber es gibt Leute, die dann Gott wirklich dumme Fragen stellen, die so selbstverständlich sind. Aber herauskommen aus diesem Alter, dann flüchtige Freundschaften, dann gibt es feste Freundschaften. Weißt du, und es ist so gut, dass du dann einige gute Freunde hast, Glaubensgeschwister, auf die du dich verlassen kannst. Eine doppelte Schnur reißt nicht so schnell, steht in der Bibel. Glaubenserweiterung, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, wird es ihnen gegeben werden. Erweiterung des Glaubens. Aber das kannst du nicht gleich am Anfang irgendjemand so um die Ecke dir suchen und sagen, komm, jetzt werd mein Freund. Oder ich will dein Freund sein. So einfach wirst du nicht Freundschaften schaffen. Ich will dein Freund sein. Das muss wachsen, sich entwickeln. Echte Freundschaften, echte Beziehungen müssen sich entwickeln. Und deshalb, da kannst du nicht wie ein Schmetterling von Blume zu Blume, von Gemeinde zu Gemeinde. Du musst Basis schaffen. Profil, Fuß, guten Fußabdruck haben. So, und dann als letztes schließlich Reife und volle Einordnung in die Gesellschaft. Das ist nachher der Mensch, der volle, reife, erwachsene Mensch. Kommt zum Schluss. Eine Bibelstelle, Johannes 3, Vers 30. Johannes der Täufer sagt hier, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Wachse im Glauben, vermehre dein Glauben, das ist mein Thema immer. Wachse im Glauben. Jesus muss wachsen. Jesus muss wachsen und ich darf immer mehr abnehmen. Christus muss in uns Gestalt bekommen. Zum Hudson Taylor kam jemand und der hat einen guten Satz geprägt, dann eine gute Antwort gegeben. Er sagte, Hudson, bet mit mir, dass ich großen Glauben bekomme. Ich brauche großen Glauben. Bet mit mir. Hudson Taylor hat ihn in die Augen geguckt, war ein guter Mitarbeiter von ihm. Dann sagt er, Bruder, ich kann das nicht. Ich kann nicht für dich beten, dass du großen Glauben bekommst. Ich kann für dich beten, dass du Gott erlebst. Gott siehst. Weißt du, was du brauchst, hat er ihm dann gesagt. Du brauchst eine Sicht, einen großen Gott. Und wenn du einen großen Gott siehst und einen großen Gott vor dir hast, dann fällt es dir leicht zu glauben. Wenn dein Herrgott so klein ist, hast du Schwierigkeiten im Glauben. Was du brauchst, einen großen Gott. Und was du und ich heute Morgen brauchen, für unseren Glauben zu multiplizieren, zu vermehren, einen großen Glauben an einen großen Gott. Okay, wir haben uns verstanden. Einen großen Gott. Wie groß ist dein Gott? Wie groß ist dein Gott heute Morgen? Weißt du, manche Menschen, die kritisieren Gott. Die nörgeln an Gott herum. Die machen Gott Vorschriften und so weiter. Was du brauchst heute Morgen, einfach eine Sicht von einem großen Gott. Mein Gott kann alles. Mein Gott ist überall. Der Arm des Herrn ist nicht so kurz. Und wenn du das alles so in so eine große Sicht von deinem Gott hast, dann hast du auch einen großen Glauben an Gott. Und dann fällt es dir gar nicht groß zu glauben. Ich fahre mit meinen Kindern so über Landstraße, Altötting, und wir lebten dort in Altötting zeitlang. Da fahren wir durch nach Altötting rein. Also vom Weiten, diese Kirchtürme, Altötting ist eine heilige Stadt, Wallfahrtsstadt. Kommt nach dem Vatikan und Lords und Fatima. So eine Wallfahrtsstadt und diese Kirchtürme. Und dann sagt einer meiner Kinder, ach, die Türmchen, die sind so klein. Ich habe gesagt, wartet. Wir sind so weit weg von dieser Stadt noch. Lasst uns der Stadt etwas näher kommen. Und dann stehen wir auf dem Kapellplatz. Und dann stehen wir vor der Kirche. Oh, so groß ist der Kirchturm. Und je weiter du weg von Gott bist, so auf Abstand, in der Ferne, dann erscheint dir Gott in der Ferne ganz klein, so niedlich, Herrgottlein. Aber je näher du an deinen Gott kommst und plötzlich vor ihm stehst und sagst, Gott, unfassbar. Von Weitem sieht alles klein aus. Und deshalb, wo stehst du heute Morgen? Eigentlich großer Glaube oder Glaubenserweiterung, Glaubensvermehrung hängt sehr viel ab, wie nah du zu Gott stehst. Von Weitem sieht es alles so niedlich aus. Und so viele Christen haben so einen niedlichen, netten Kinderglaube. Von Weitem. Aber komm ganz nah zum Herrn. Naht euch zu Gott. Und dann merkst du, dass Gott viel größer und viel stärker ist als jeder Teufel und jede Schwierigkeit und jeder Druck und jede Spannung und jedes Leid und jede Schwierigkeit und jede Krankheit. Da merkst du plötzlich, mein Gott ist größer. Der große Missionar William Carey war ein großer Missionar. Eigentlich war er Schuster. Und eigentlich hat er nicht die große Qualifikation gehabt. Aber überall, wo er hinkam, hat er Gemeinden gegründet, Gemeinden gebaut. Und William Carey hat gesagt, erwarte Großes von Gott. Erwarte Großes von Gott. Und dann eines der zweiten seiner Motive war, unternimm Großes für Gott. Vermehre, erweitere deinen Glauben. Erwarte, zuerst einmal, hab eine große Schau auf Gottes. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Erwarte Großes von Gott und dann als nächstes unternimm Großes für Gott. Und dann hast du großen Glauben. Und dann wird dein Glaube stark sein, dann wird dein Glaube unerschütterlich sein, dann wird dein Glaube wachsen und dann wirst du groß sein. Unternimm Großes für Gott. Jetzt haben wir Weihnachten, dafür Schokolade kaufen oder was anderes tun. Irgendwas Nettes, eine Feder jemand schenken. Oder irgendwas, vielleicht eine Kleinigkeit. Wir denken manchmal, müssen wir 10.000 Mark Opfer bringen. Dann ist es ein besonderes Opfer. Weißt du, diese besonderen Opfer, die wir uns ausdenken, die sind nicht immer die besonderen Opfer. Die Opfer, die von Herzen kommen, das sind gute Opfer. Die von Herzen kommen. Deshalb lass dein Herz reden. Um deinen Glauben zu multiplizieren, deinen Glauben zu vermehren, dein Herz muss sprechen. Dein Herz muss arbeiten. Was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Das habe ich gestern gesagt, wiederhole ich es nicht mehr. Was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Und großer Glaube entsteht durch große Opfer. Je größer das Opfer, desto größer die Flamme. Desto größer der Segen, desto größer die Herrlichkeit. Desto größer der Sieg, je größer das Opfer. So, unternimm Großes für Gott. Erwarte Großes von Gott. Hab einen großen Gott vor dir. Lass dir Gott nicht klein machen. Lass dir Gott nicht dekretieren. Lass dir das Gottesbild nicht zerstören. Der Teufel möchte dir dein Gottesbild zerstören. Er möchte sagen, nein, früher, damals galt so, aber heute gilt es nicht mehr. Lass dir dein Gottesbild von niemand zerstören. Lass dir deinen kindlichen Glauben nicht nehmen. Bewahre diesen kindlichen Glauben bis ins hohe Alter, bis du im Himmel bist. Bewahre deinen kindlichen Glauben, diesen aber lieber Vater. Behalte diesen kindlichen Glauben und dieser Glaube muss wachsen und wachsen und wachsen und immer neue Erfahrungen und solche Erfahrungen sind Meilensteine dann in deinem Leben. Wenn du dann zurückfallen willst, du kannst ja gar nicht zurückfallen, wenn du das möchtest sogar, denn das sind Meilensteine, das sind Erfahrungen, an die alle musst du vorbeigehen und sagen, das war nichts und 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 selbst war nichts und dieses war nichts und so weiter. Diese Erfahrungen sind Meilensteine, diese Gotteserfahrungen. Von Kindesbeinen an weißt du, du hast die Gottesgüte gerade erlebt. Deshalb bau dein Leben immer weiter auf, in die Tiefe. Lieber Vater, ich danke dir heute Abend, morgen. Ich danke dir für deine unendliche Liebe, dass du heute Morgen mit jedem von uns einen Plan hast und du möchtest das Optimalste für unser Leben. Und Herr, ich möchte gerade jetzt alle Gotteskinder dir anbefehlen, die in Glaubenskrisen sind. Und du zeigst mir heute Morgen, wir sind Geschwister in Glaubenskrisen. Ihr Glaube ist erschüttert. Menschen haben es fertiggebracht, sie in falsche Rüstungen zu zwingen, ihnen falsche Dinge aufzureden, einzureden. Sie sind manipuliert worden. Herr, du zeigst uns, du zeigst mir heute Morgen, dass manche sich so unbeholfen vorkommen, weil sie nicht in dem sind, was sie sein sollten. Sie sind nicht natürlich. Herr, bekehre uns, lass uns natürlich werden, lass uns sachlich werden, lass uns fundamental sein. Das, was du uns gegeben hast, das, was wir gut können, dass wir diese Dinge gebrauchen und einsetzen. Und heute Morgen, Heiliger Geist, lehre uns, wie du den David damals gelehrt hast, auch wenn Spott und Hohn und Verachtung erzeugt, dass wir die Rüstung vom Saul ausziehen und ablegen und sagen, so nicht. Ich möchte so zu meinem Goliath gehen, so möchte ich kämpfen, so möchte ich leben, wie Gott es will, wie Gott es mir gegeben hat, wie es mir geschenkt wurde, wie ich mich entwickelt habe zu dem, was ich geworden bin, das, was ich gut kann. Herr, das möchte ich einsetzen. Ich möchte zu den Fähigkeiten, die ich besitze, weitere Fähigkeiten dazu gewinnen. Herr, ich möchte meinen Horizont erweitern. Lehre du uns heute Morgen, Heiliger Geist. Und ich möchte, Jesus, dich bitten, hilf meinen Geschwistern, diese geistlichen Krisen, die jetzt, in denen sie drinstecken, dass sie herauskommen mit deiner Hilfe, mit deinem Eingreifen, mit deiner Offenbarung, mit deiner Salbung, Herr. Du musst wachsen. Du musst auch in mir, in uns allen, in unserer Gemeinde wachsen. Herr, du musst größer werden und wir wollen ein großes Gottesbild haben. Du kannst alles. Halleluja. Vielleicht ist da ein oder andere, dessen Gottesbild erschüttert ist. Oh Herr, die Menschen haben durch Kritik Gottesbild zerstört. Der Feind ist es gelungen, das Bild Gottes zu vernichten. Aber heute Morgen, Heiland, du baust das Gottesbild in uns wieder neu auf. Oh Herr, wir brauchen einen großen Gott. Wir brauchen diesen großen, mächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem nichts unmöglich ist, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Diesen Gott brauchen wir. Und mit diesem Gott können wir dann alles. Herr, hilf meinen Geschwistern heute Morgen ganz besonders. Vielleicht ist jemand da. Cornelius, kannst du ans Klavier kommen? Vielleicht ist heute Morgen jemand da, der in so einer Glaubenskrise steht, so erschüttert ist in seinem Glauben. Du möchtest heute Morgen Gott begegnen und ich möchte dich einladen. Komm zu deinem Gott. Himmel und Erde mag brennen, Gottes Wort bleibt bestehen. Halleluja. Man kann dir alles nehmen. Wenn man dir deinen Gott lässt, wirst du immer überwinden und siegen. Und lass dir dein Gottesbild nicht zerstören. Der Teufel will dein Gottesbild, deine Gottesvorstellung vernichten. Manche sagen, es ist falsch, ein Bildnis von Gott zu haben. Aber wir brauchen einen großen Gott. Mein Gott kann alles. Und dann kannst du still sein. Wenn du dieses Bild von Gott hast, diesen großen Gott vor dir, dann bist du unschlagbar. Aber nimmt man dir dieses Gottesbewusstsein, Gottesbild weg aus deinem Leben und du bist hoffnungslos verloren. Und vielleicht ist jemand so hoffnungslos verloren heute Morgen. Komm nach vorne, wir wollen beten. Ich möchte für dich beten, dass Gott dich stärkt, dass Gott deinen Glauben aufbaut. Und wir wollen eins werden im Gebet. Und Gott kann dein Leben wieder ganz neu aufbauen. Ganz neu dein Leben restaurieren. Er will das tun, wiederherstellen. Er will dich beschenken. Und heute Morgen, Gottes Kinder, wir werden beschenkt von Gott. Wenn irgendjemand eine Glaubenskrise durchmacht, lass dich von Gott beschenken heute Morgen. Ich weiß, Gott liebt uns. Und Gott hat nicht Gedanken des Leides mit uns, sondern Gedanken des Friedens. Halleluja, ich warte noch. Vielleicht ist noch jemand, der sich hier anschließt und kommen möchte. Halleluja, lieber Heiland, du siehst meine Schwester. Ihr Gottesbild ist vielleicht erschüttert. Sie steckt in eine Krise, in eine Sackgasse. Aber Herr, heute Morgen möchtest du ihr begegnen. Oh Herr, beschenke sie mit deiner unendlichen Liebe. Lass sie heute Morgen spüren, dass du derselbe Gott bist, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Dass du dich nicht wandelst. Oh Herr, Menschen haben vielleicht schlecht über ihren Gott geredet. Vielleicht ihren Gott in Schmutz gezogen. Oh Herr, vielleicht hat sie selbst Fehler gemacht. Vielleicht hat sie den Namen ihres Gottes missbraucht irgendwo, sich falsch verhalten. Aber Herr, du vergibst uns unsere Sünden und du stellst uns wieder her. Halleluja. Gott zeigt mir heute Morgen, so wie der Töpfer, wenn er ein Gefäß formt und ihm ein Gefäß missratet, er schmeißt das Gefäß nicht weg, sondern er fängt von vorne an zu kneten und von vorne zu formen und macht wieder ein neues Gefäß. Und deshalb Gott sagt auch zu dir, liebe Schwester, ich gebe dich nicht auf. Ich forme dich von Neuem. Ich arbeite neu an dir. Und ich gebe dir ein neues Selbstbewusstsein. Ein neues Selbstbewusstsein. Denn nur wenn du ein gutes, gesundes Selbstbewusstsein hast, kannst du auch ein gutes, gesundes Gottesbewusstsein haben. Selbstbewusstsein und Gottesbewusstsein stehen eng zusammen, sind miteinander verknüpft, sind unzertrennlich. Und wenn du von dir schlecht redest, von dir schlecht denkst, dann denkst du auch von Gott schlecht. Wenn du sagst, ich bin schwach, dann sagst du auch von Gott, er ist schwach. Dein Gott ist schwach. Aber nein, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen, hat David gesagt. Und das glauben wir auch heute Morgen ganz fest für unsere Schwester. Lieber Heiland, und du hilfst auch meiner Schwester heute Morgen. Herr, dass sie aus der Krise, aus der Talsohle herauskommt und dass sie heute Morgen zu einer Gipfelstürmerin wird. Herr, dass sie neue geistliche Höhen erreicht in ihrem Leben. Und du hilfst ihr, alles zurückzulassen, sich zu lösen von Dingen, die nichts taugen, den Ballast abzuwerfen, was ihr Leben beschwert. Oh Herr, wir tragen so viel unnötigen Ballast mit uns herum. Und Herr, wir sollten uns heute Morgen fragen, was ist unnötig und was ist nötig? Was ist wichtig und was ist unwichtig? Und hilf uns, dass wir die Hauptsache und die Nebensache voneinander unterscheiden können. Und dass wir nicht Nebensachen nachjagen, sondern der Hauptsache. Oh Herr, zeige meiner Schwester, was die Hauptsache der Gottseligkeit ist. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr, dass du jetzt hier ein ganz neues Gottesbild vermittelst. Heiland, offenbare du dich ihr. Lass, dass sie dich, Jesus, sieht. Dich, Jesus, erlebt. Dich, Jesus, erfährt. Dir, Jesus, begegnet heute Morgen. Ich bitte dich von ganzem Herzen. Lass, dass sie eine ganz neue Gottesbegegnung hat. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Ich danke auch hier für meine Schwestern. Herr, auch sie braucht jetzt eine neue Berührung im hohen Alter. Oh Gott, du gibst niemanden auf. Ich danke dir, dass du niemanden aufgibst. Lieber Heiland, du bist so gut. Oh Gott, du hast gesagt, ich will dich nicht vergessen noch versäumen.
Und heute Morgen, Halleluja, sie traut auf dich. Sie hofft auf dich. Bist wieder gesund. Von den Toten auferstanden. Was? Lieber Heiland, Lob und Dank, wir trauen auf dich. Wir beten dich an und preisen dich. Halleluja. Du hast Großes an uns getan und das sind wir fröhlich heute Morgen. Und wir trauen dir zu, oh Gott, dass du das, was wir haben, multiplizierst und vermehrst. Halleluja, Halleluja. Danke dir, Herr Jesus. Anbetung dir. Und das ist die Basis, die Grundlage, wo du weitermachen kannst. Amen. Gott hat, ich will für dich noch beten. Gott hat es gestürzt. Und ich möchte für ihn beten, dass Gott auch das, was wohl diesem Glatteis verursacht wurde, dass er Gottes Hilfe erlebt. Komm, Gott hat schnell nach vorne. Will dich in die Hände Gottes legen. Vielleicht hat jemand anders auch noch einen Sturz gehabt. Gott will dich anrühren. Gott will dir helfen, dass kein Schaden zurückbleibt. Der Feind versucht, Gottes Kindern ein Bein zu stellen, zu Fall zu bringen. Aber Jesus, du hältst die Kinder Gottes. Ich danke dir, dass du deinen Kindern hilfst. Und du hilfst auch dem Gotthard jetzt. Halleluja, dass eins nach dem anderen besser heilt und dass es nicht zurückbleibt, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.